eine der beliebtesten Folgen überhaupt. Andreas Fröhlichs Lieblingsfolge. Oliver Rohrbeck hat sich schon umstimmen lassen.
Angela Merkel.
Ja, Angela Merkel.
Ausnahme der Rose.
Ausnahme der Rose, das ist nicht nur Trash-Talk, üble Nachrede und Alkohol. Nein, dieser Hörspiel-Podcast steht auch für feingliedrige Hochkultur. Besucht mit uns nun 6 Stunden lang das Deadman-Museum in L.A. Mit dabei der Ben Stiller der Herzen, Nachtwächter
Linus Volkmann
und seine Handlampe mit Wackelkontakt, gegen die man immer kräftig schlagen muss, damit sie mal leuchtet. Felix Scharlau, das bin ich. Heute hören wir die unter Fans immens beliebte Neoklassiker-Folge der 3 Fragezeichen Nacht in Angst.
Das Deadman-Museum?
Ja.
Da ist doch morgen diese Ausstellungseröffnung.
Richtig.
Ein paar Wochen lang wird man einen der berühmtesten Edelsteine der Welt sehen können. Den blauen Diamanten, auch Feuer des Mondes genannt.
Ja, also ich nehme an, dass es darum geht. Vermutlich gibt es in letzter Minute noch Vorbereitungen zu treffen.
Herzlich willkommen zu unserem, ich betone, abendlichen Podcast-Termin, den du dir so sehr gewünscht hast. Wie geht's dir?
Ja, hallo Felix, schön dich zu sehen und tatsächlich geht es mir dementsprechend glänzend. Also für uns ist ja dieses Podcast-Ding jetzt zu einer Passion geworden und auch zu sehr viel Arbeit, immer montags morgens. Wir haben uns ja schon öfters beschwert, dass wir montags aufnehmen, die Müllabfuhr kommt bei dir direkt reingefahren und so. Und diese Abendtermine, für die wir das eigentlich auch mal aufgestellt hatten. Also wir haben ja diesen Podcast am Anfang gemacht, ne, bevorhin tausende Leute hörten, nur für uns, dass wir uns abends mal zusammen dann treffen und dann so ein Thema haben. Und jetzt ist es wieder soweit. Und abends, Felix, kann ich verraten, trinke ich tatsächlich Alkohol. Und die letzte Alkoholfolge ist schon ewig her. Das war das Phantom auf dem Feuerstuhl von TKKG. Oder die Folge? Ach. Folge, keine Ahnung. Und jetzt trinke ich mal wieder. Und liebe HörerInnen, ihr werdet es merken.
Ich dachte, ihr werdet es bereuen. Ja, ist doch schön. Ich habe eben auch schon ein Bier getrunken, während wir uns hier vor dem Mikro, also bevor wir es angemacht haben, begrüßt haben gegenseitig eine halbe Stunde lang. Da habe ich schon eins getrunken, deswegen mache ich jetzt mal ein bisschen Pause. Ist denn irgendwas passiert bei dir? Ich weiß nicht, der Sommer steht vor der Tür, EM, irgendwie, weiß nicht, zündet dich irgendwas an zurzeit?
Ja, Felix, ich will plaudern, aber du musst dir vorstellen, ich bin bei dieser Folge, die hast du dir ja ausgewählt, jeder stellt immer eine Folge vor und über die wird gesprochen und die geraden Folgen, die macht der Felix, ja, die macht der Felix und der Felix hat dann irgendwann gesendet aus seinem ewigen Urlaub, du, ich glaube, ich entscheide mich für Nacht in Angst, ne? Da kann man nichts falsch machen und da hast du auch recht. Und zufälligerweise war ich sehr viel unterwegs und habe dann gedacht, ich höre mir mal die Folge an. Ich kannte sie natürlich, aber dann habe ich auch gedacht, als sie fertig war, ich höre sie mir nicht nochmal an, sondern ich höre mir andere Podcasts an, die darüber sprechen, weil es so eine populäre Folge ist. Und halte ich fest, ich habe 5 Podcasts gehört, die über Nacht in Angst sprechen. Und ich bin da so ein bisschen hängen geblieben und habe dann nach 5 Podcasts gemerkt, ich bin ja jetzt völlig drüber. Ich bin überqualifiziert, ich weiß alles, nicht
sehr gut,
was die Leute über diese Folge immer wieder sagen. Und dementsprechend habe ich aber auch ein bisschen so in andere Podcasts reingeschnuppert und habe gemerkt, wie die das machen. Und die plänkeln gar nicht so lange rum. Ich musste dich ja ewig breitklopfen, dass wir eine halbe Stunde erstmal über uns reden, bevor es dann zum Hörspiel geht. Und du hast schon gesagt, so, das vertreibt vielleicht den einen oder anderen Gast. Und ich immer so, nee, die Leute sind wegen uns da. Und mittlerweile denke ich es jetzt tatsächlich genau wie du. Also die Podcasts, wo dann die Leute erstmal so ihre Insider austauschen, so 15 Minuten, man kapiert gar nichts und ist dann so wütend. Mhm. Und die meisten fangen aber auch relativ unmittelbar an. Die wären jetzt schon in der Mitte, da wäre jetzt schon die Scheinhinrichtung von Peter Shaw, wo wir uns noch hier so ein bisschen belauern. Also deshalb bin ich so ein bisschen nervös, nur über so Sachen zu reden, die nichts mit Podcasts zu tun haben, mit dem Thema des Podcasts. Deshalb würde ich sagen, ja, okay, ich passe jetzt mal hier bei diesem Geplänkel und frage dich mal, hast du denn letztens, so viel Geplänkel muss sein, ein tolles Konzert gesehen oder so?
Ja, tatsächlich, kann ich gleich was zu sagen, aber nur mal kurz zur Erklärung. Ja, ne? Es ist ja gar kein Zufall, dass wir so eine populäre und, ich kann es ja auch mal ruhig spoilern, gute Drei-Fragezeichen-Folge heute hören, denn die Älteren erinnern sich, wir haben ja beim letzten Mal ein sehr, sehr schlimmes Hörspiel besprochen, das mit den 5 Freunden, die erwachsen werden. Und da, ich habe ja, ne, vielen Dank nochmal, ich habe viele Genesungswünsche bekommen, denn ich wurde ja krank über dem Hören dieser Folge, wurde ich quasi schockmäßig krank. Jetzt, du hast es schon erwähnt, du nennst es Urlaub, ich nenne es hier, ne, Zauberberg, ne, eine Kur. Ganz normal, ich habe mich da erholen müssen erstmal und deswegen habe ich mir jetzt auch so was Schönes hier ausgesucht. Ne? Das nur nebenbei. Das ist kein Zufall, dass wir jetzt so was Genussvolles, Einfaches uns zu Gemüte führen heute. Aber du hast recht, ich war auf einem Konzert, da würde ich gerne drauf zu sprechen kommen, weil ich habe das Gefühl, da konnte man sich ausnahmsweise, obwohl man schon 800.000 Konzerte gesehen hat, so ein bisschen was abgucken. Und zwar habe ich gesehen die Neopunk-Band Burnout Ost-West. So musikalisch ein bisschen redundant auf Dauer, aber die haben ein paar schöne Sachen gemacht, wo ich dachte, ach, das kann man sich ja, ne, gerade du, der ja auch durch die Republik tourt mit einem Programm.
Oh ja.
Da kann man sich so ein paar Sachen abgucken, wie man so live agieren kann. Nämlich die haben nach dem zweiten Lied, glaube ich, 2 Klemmbretter ins Publikum gereicht mit einem Bleistift und haben gesagt, wir kommen jetzt zum unangenehmen Teil des Abends. Ihr wisst ja, es muss Protokoll geführt werden. Und dann haben Leute Protokoll geschrieben und dann haben sie ein paar Songs gespielt und dann kam der eine Junge so relativ schüchtern mit seinem Klemmbrett auf die Bühne und hat dem Sänger so ins Ohr getuschelt und dann ein Mikro hingehalten und so, ja, was ist denn so, ja, ich wollte nur sagen, ich habe jetzt hier, du hast ja vorhin gesagt, ich soll jetzt einfach mal aufschreiben, was hier so ist und was so passiert und was ich so denke, ich habe jetzt einfach aufgeschrieben so, wir müssen alles saufen, wollte ich nur mal jetzt wissen, ob das okay ist, hat der Sänger gesagt, ja, wenn es da steht, muss es natürlich gemacht werden, alles, was im Protokoll steht, muss gemacht werden. Sehr witzig, die Band unterhält auch ausschließlich eine Telegram-Gruppe als Kanal nach außen. Mhm. Auch interessant, fand ich. Und die Vorgruppe wollte ich noch erwähnen, auch sehr zeitgeistig, schon mal gehört, Julio Love Train.
Nee.
Das ist so ein unironischer Gossenschlager, also so Halbplayback, so ein bisschen Alexander Markus in noch trashiger. Haben ein sehr schönes Lied über die Partyhauptstadt Leverkusen gemacht. Das kann ich nur empfehlen. Hört da mal rein. Leverkusener Nächte heißt das. Das ist so ganz ironisch. Es geht immer darum, ja, man kann auch in Köln feiern und in Brüssel und in Saint-Tropez, aber wenn man richtig abgehen will, dann muss man nach Leverkusen fahren mit der Linie 4. Weißt du? Das ist für Außenstehende jetzt vielleicht nicht so lustig, aber du lachst ja auch schon, weil du warst schon mal in Leverkusen. Also für alle, die es nicht kennen, Leverkusen ist so ein riesiges Industriegebiet mit einem Stadion und so ein paar Reihenhäusern. Und wenn man mit verbundenen Augen da irgendwo rausgelassen wird, weiß man tatsächlich literally nicht, ist man im absoluten Zentrum dieser Stadt oder irgendwo in den Vororten. Weil es ist eigentlich keine Stadt. Und das ist relativ lustig, dann sich vorzustellen, dass da die Party steigt. Gibt ein sehr gutes Video. Schaut es euch mal an. Das nur nebenbei.
Wenn du im Studio 54 Spaß hast, kein Problem, aber wenn du es richtig drauf hast, dann hast du auch in Leverkusen Spaß. Also das ist ja verständlich, weil da einfach die Hürde höher ist, um erstmal in den grünen Bereich zu kommen. Und Burnout Ost-West, da spielt doch schon auch Mercedes Jens mit, der bei Team Scheiße ist, oder irre ich mich da?
Ja, genau, einer von Team Scheiße. Vorgestellt hat er sich mir jetzt nicht, aber kann gut sein, dass der so heißt.
Ja, Klemmbretter ins Publikum. Ich habe ja auch, du hast es ja gesagt, ich mache ja auch so Veranstaltungen und werde ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, mehrfach hier wieder in dem Podcast. Und ich habe ja immer ein Quiz dabei, weil ich bin ja so ein Quiz-Fanatiker. Und das möchte ich jetzt gerade mal nutzen, um zu sagen, freut euch auch hier bei Ausnahme der Rose, diesem Podcast, wo ihr die 6. Möglichkeit habt, mal über Nacht in Angst Leute reden zu hören, mindestens im deutschsprachigen Raum. Da gibt's aber ein Quiz, das haben die anderen alles nicht gehabt. Die anderen hatten sowieso wenig so Rubriken, das war alles so ein bisschen trockenes Brot. Natürlich teilweise sehr viel informierter, als ich normalerweise ja auftrete, aber gut, ne? Man kann nicht alles haben. Wir machen ein Quiz, Felix, oder hast du keins diesmal?
Doch, doch, im Gegenteil, es wird dir in 3,5 Stunden, wenn es dann kommt, die, Achtung, Schuhe ausziehen. Ist wieder sehr gut geworden, durch Zufall.
Ausgezeichnet. Ja, ich muss dringend mal wieder punkten. Ne? Ich habe, wer das verfolgt, zuletzt nicht mehr so gut ausgesehen. Und Felix hat bei mir nur noch hier die 21 gezogen. Stichwort Blackjack. Ja.
Ja, wir haben ja ganz interessante Post wieder bekommen. Ich war regelrecht so starstruck fast ein bisschen. Dazu komme ich gleich. Willst du mal anfangen? Hast du irgendwie Feedback bekommen?
Ja, Felix, ich habe einiges an Feedback dabei. Da kann ich jetzt tatsächlich nochmal mich selber zitieren. Ne? Ich hatte ja diese Lesereise, wo ich aus diesen Jugendmagazinen geredet habe, und ich habe so viele Leute auch getroffen, die diesen Podcast hören. Also wirklich literally in jeder Stadt kamen dann Leute, und es war halt allgemein relativ ausgelassene Stimmung. Ne? Das ist ja auch, die Leute trinken ja dann auch. Aber dann haben die sich so gefreut, mir zu sagen, dass sie eben jetzt nicht nur den Vortrag dann okay fanden, sondern dass sie ja auch Ausnahme der Rose-Fan sind. Und das war dann immer sehr schön. Ich habe mich so ein bisschen auch, habe ich halt so gedacht, oh Gott, ich nehme dem Felix so ein bisschen was weg, weil ich habe so gutes Feedback bekommen, möchte mich auch nochmal bei allen bedanken, die da mit mir danach noch gesprochen haben und die sich so positiv über diesen Podcast geäußert haben. Ich bin so richtig, dann hatte ich so ein Hoch hinsichtlich Ausnahme der Rose, obwohl ich das ja gar nicht auf der Bühne hatte in dem Moment.
Ja, das ist schön. Ja, da bin ich wirklich ein bisschen neidisch drauf.
Ja, aber die Leute haben tatsächlich auch immer nach dir gefragt, denn Felix, dieser Podcast, das bist auch du. Das musst du mal einsehen. Ich habe aber auch noch Feedback auf unsere letzte Folge dabei. Du hast sie ja eben auch erwähnt, die fünf Freunde endlich erwachsen. Das war eine ziemliche Strafe, aber wir haben daraus, denke ich, einen sehr unterhaltsamen Rant gezimmert, weil wir auch ziemlich enttäuscht waren.
Entschuldigung, ja. Linus, wenn ich unterbreche, da gehen die anderen fünf Podcasts nämlich nicht hin, weißt du? Wenn wir einmal jetzt so eine populäre Folge machen, ne, dann sagen alle, ja, jetzt kommen die auch noch. Nee, geht ihr doch alle mal hier zu fünf Freunde essen glutenfrei und dem ganzen Scheiß.
Genau. So. Oder unsere Folge Huba Buba, das Geheimnis der Dondra. Dieses Werbehörspiel, was wir da besprochen haben, das war für mich, finde ich, das ist einer der spektakulärsten Hörspiele, die wir da nach vorne gezerrt haben. Und ich habe jetzt mal unsere Abrufzahlen von dem Podcast angeguckt und finde es eine Frechheit, dass Huba Buba ganz hinten liegt in der Neuzeit.
Schade.
Ja, fragt euch mal, warum ihr nur bei den drei Fragezeichen dabei seid. Aber gut, es sei uns auch gegönnt. Und ich habe noch mal Feedback zu Fünf Freunde endlich erwachsen. Liebe Freunde, wie immer habe ich eure neueste Folge mit dem allergrößten Vergnügen gelauscht. Ich erinnere mich noch lebhaft, wie maßlos enttäuscht auch ich von Endlich Erwachsen dieser Reihe war, als ich sie vor einigen Jahren entdecken musste. Hier meine Anmerkung. Überrascht war ich, dass ihr weder auf TKKGs Jagd nach den Millionendieben eingingt, die dortige Verunglimpfung gesunder Ernährung anhand von Brennnesselsuppe hattet ihr doch auch schon mal in einer Besprechung dieser Folge herausgestellt. Also da hat die Person natürlich recht, dass wir das nicht nochmal erwähnt haben. Da geht es immer so darum, dass die Mutter von Klößchen dann plötzlich immer Brennnesselsuppe essen will und dann essen dann alle immer heimlich mit dem Vater im Keller und der Butler bringt dann ganz viel Fleisch, so wie bei einem Asterix und Obelix-Comic am Ende. Das hätten wir nochmal hervorheben können, stimmt natürlich. Und wie ihr selbst in euren früheren Folgen zu den fünf Freunden mit Hilfe von Heinz Strunk Fleckenteufel gezeigt habt, kommt der Völlerei von Julian, Dick, Anne und George eine kaum zu überschätzende Bedeutung der Hörspielreihe zu. Ausgerechnet die, in Anführungszeichen, dicke Anne wird von Enid Blyton als besonders verfressen dargestellt, was namentlich von Ute Rohrbeck in ihrer Interpretation auch begeistert aufgegriffen wurde. Umso erschreckender, dass diese Rolle in den fünf Freunden Essen glutenfrei weitestgehend in ihr Gegenteil verkehrt wird. Ich bezweifle stark, dass der Autor mit der Originalserie hinreichend vertraut war. Vielen Dank für euren Podcast. Mit den herzlichsten Grüßen aus Hamburg, Matthias. Vielen Dank, Matthias, für deine Post. Was soll ich sagen? Er hat mit jedem Wort recht.
Ich hatte das ja auch so, wenn du dich erinnerst, so am Rande auch gesagt, dass ich auch ganz gezuckt habe, weil ich N für genau die eine von den fünf Freunden gehalten habe, zu der das Klischee glutenfrei essen zu wollen, eben nicht passt. Ne? Ging mir genauso wie Matthias. Absolut gut beobachtet.
Dann habe ich noch einen beliebter, scheinbar sehr beliebter Steuerberater aus Hanau hat uns geschrieben, dass auch er schon mal in einer Kneipe geschämt wurde für seine Wahl der Getränke. Weil ich hatte in dieser Folge gesagt, dass ich für Jägermeister Cola mal in einer Kneipe in Köln nicht nur abgestraft wurde, sondern es wurde mir nicht verkauft, ne, aus ästhetischen Gründen. Und er würde immer trinken Caipirinha mit Apfelwein beziehungsweise Fanta mit Jägermeister und hätte auch Ähnliches schon in den Kneipen erlebt. Grüße an diesen Steuerberater. Das sage ich jetzt nur noch mal, Felix, weil wir ja auch darüber gesprochen haben, oh, wir haben ja ab diesem Mal eine Neuerung, man kann uns Geld spenden. Kann ich das jetzt hier einbringen oder findest du das falsch?
Wenn du willst, ja. Warum nicht?
Genau, wir haben jetzt einen Button, dass man uns auch mal ein paar Mark PayPalen kann. Ne? Das ist alles optional. Wir haben uns dagegen entschieden, jetzt hier so eine Bezahlschranke für irgendwelchen Sondercontent aufzurufen. Müssen wir einfach mal weiter gucken. Aber es gibt die Möglichkeit, wenn ihr sagt, oh, wir sind so reich und das ist so schön, was ihr macht, dann könnt ihr uns da gerne was PayPalen. Und Felix und ich haben uns im Vorfeld lange jetzt darüber unterhalten, so wie können wir das versteuern, dieses ganze Geld, wenn der Junge, der Fanta mit Jägermeister trinkt, nochmal schreiben könnte, ob das okay ist. Denn wir sind beide selbstständig, ne, als Journalisten und das müsste doch eigentlich damit einhergehen. Aber gut. Wie gesagt, ihr findet den Button bei Spotify oder wo bringst du den an, Felix?
Ich glaube, das kriege ich einfach nicht hin. Man kann uns einfach tatsächlich ganz stumpf per PayPal an, haltet euch fest, die Adresse, ihr habt ihr noch nie gehört. Ausnahme derrose@gmx.de. Da habe ich jetzt einfach mal PayPal eingerichtet und man kann uns da einfach Geld spenden. Ganz stumpf, geht in eure App rein, wenn ihr denn wollt. Wie gesagt, Linus hat ja schon alles gesagt, ihr müsst das nicht tun. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie kurz davor wären, den Podcast einstellen zu müssen, weil wir kein Geld mehr haben. Darum geht's nicht. Aber es wäre schön, wenn Linus vielleicht nicht mehr mit seiner gecrackten Premiere-Version schneiden muss oder sich auch mal noch ein drittes Bier kaufen kann. Vielen Dank.
Ich erwähne ja immer Gabi Fastner, da turne ich ja jeden Morgen und das ist ja YouTube und die sagt ja jedes Mal, das ist ja auf Band, dann so, wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen und so und da denke ich so, boah, das machen garantiert so viele Leute und dann habe ich mal bei ihr bei Steady geguckt und sie hat abgeschaltet, man kann nicht sehen, wie viel Geld sie bekommt, ich würde sagen, es ist mindestens sechsstellig pro Monat und denke, auf dieses Level kommen wir nicht, aber es wäre natürlich reizvoll. Und
Schreib ihr das doch mal in die Kommis rein, wie sie das steuerlich löst.
Ja, die braucht wahrscheinlich, die lebt wahrscheinlich in Monaco. Das ist für mich so der Boris Becker der Neuzeit. Also Gabi Fastner.
Sehr gut.
Hallo, ich bin's sehr wieder, gut. Eure Gabi Fastner. Hast du es mittlerweile auch mal geguckt?
Nee.
Ja, musst du unbedingt mal machen. Und dann gleich Steady rein folgen. Felix, hast du auch Feedback?
Genau, ich mache es jetzt schnell, der Vorlauf hier ist schon zu lang, wir haben ja noch dieses riesen Hörspiel-Erbe da liegen, aber ich habe es vorhin schon angerissen, ich war ein bisschen starstruck, beziehungsweise erster Gedanke, wie immer, wenn eine neue Mail kommt, an Ausnahme der rose@gmx.de, der Gedanke, hoffentlich ist keine Klage, und hier, ich kann ja mal ausnahmsweise die E-Mail-Adresse sagen, es war info@aigarasch.de, und da dachte ich so, hä? Wer hat sich denn das gesichert? Und uns hat tatsächlich wieder ein Matthias geschrieben. Ich darf den Nachnamen, glaube ich, sagen. Matthias Bugucki, das ist der Nachlassverwalter von Aigarasch.
Geil.
Und warum hat der geschrieben? Auch wieder witzig, weil wir zufälligerweise in der letzten Folge, das war für mich so eher so nebenbei, aber er hat das offensichtlich gehört und wollte nochmal darauf eingehen, hatten wir über Cover gesprochen und ich hatte erwähnt, dass ich eben großer Fan bin von dem Phantomsee, von den drei Fragezeichen und dem Karpatenhund im Speziellen, von diesen beiden Covern. Und daraufhin hat er geschrieben: Lieber Linus, lieber Felix, ich erlaube mir als Nachlassverwalter von Aigarasch, euch zur aktuellen Folge 59 ein paar Worte zu schreiben und ein paar Anekdoten loszuwerden.
Geil.
Ja, richtig geil. Haltet euch fest. Ich persönlich finde das Drei-Fragezeichen-Phantomsee-Cover auch genial. Das abgebildete Wasser mit den bläulichen Wellen, das offensichtlich den See zeigen soll, basiert tatsächlich auf dem Meer von Korsika. Für Aigar war die Insel der schönste Ort auf diesem Planeten und das Meer dort diente als Vorlage für das Cover. Obwohl die Illustration zum Phantom Sie bei sehr vielen Fans beliebt ist, sagte die Künstlerin 25 Jahre später, dass sie dieses Cover am liebsten neu zeichnen würde, wenn sie eins der Cover im Nachhinein ändern und neu gestalten dürfte. Ganz seltsam, sich das vorzustellen, weil ich finde es auch mega gut. Das Bild zum Karpatenhund ist auch bei vielen Fans sehr beliebt. Es ist schlicht und plakativ, das zeichnet Eiger Rasch bei den drei Fragezeichen aus. Der Karpatenhund schreit förmlich nach Pop-Art und ist auch ein historischer Zeitzeuge, denn Eiger war großer Fan von Andy Warhol, wie man an diesem Bild unschwer erkennen kann. Tatsächlich ist dieses Bild auch das Lieblingscover von Andreas Ruch, dem Nachfolger von Eiger Rasch, der uns ja auch hin und wieder mal schon geschrieben hat, Linus. Und dann hatten wir auch darüber gesprochen, das schwarze Layout bei einer Kinderserie war damals ein sehr mutiger Schachzug, der sich aber auszahlen sollte. Es war schlicht ein grafisches Stilmittel, damit die bunten Farben des Covers auf einem schwarzen Hintergrund besser zum Vorschein kommen. Der damalige Verlagschef hatte ganz große Bedenken und siehe da, in ihrer aktiven Schaffenszeit bei den drei Fragezeichen von 1970 bis 1999 verkauften sich über 30 Millionen Hörspiele und Bücher mit Eigers schwarzem Layout und ihren Covern. Sehr interessant. Und dann weist er auch darauf hin, er sagt hier auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber ich finde das gar nicht schlimm, denn ich wollte sowieso schon die ganze Zeit darauf hinweisen und habe es nur vergessen. Und zwar findet in der Nähe von Leverkusen, kann man ruhig mal sagen, denn Leverkusener Nächte sind ja lang, wie wir vorhin gelernt haben, nämlich in Langenfeld, das ist so, glaube ich, südlich von Düsseldorf, also Nähe Köln, Nähe Düsseldorf, findet bis zum 19. Mai 2024, muss man vielleicht dazu sagen, eine neue Drei-Fragezeichen-Ausstellung statt, nämlich die Drei-Fragezeichen, Eiger Rasch und das Mysterium der Bilder. Da wollte er darauf hinweisen, ich habe mal vor vielen Jahren eine ähnliche, also ich vermute eine ähnliche Ausstellung gesehen, vielleicht sogar fast die gleiche und das war wirklich sehr schön und auch hier fahre ich hin. Also wer Lust hat, bis Mai habt ihr noch ein bisschen Zeit, falls ihr diesen Podcast schnell hört, geht da mal hin. Viele Sammlergrüße, Matthias. Ja, vielen Dank, was für Insights. Witzig auch, das mit der Pop-Art und Andy Warhol ist ja total auffällig, mega auffällig und total klar und ich habe noch nie dran gedacht.
Stimmt.
Never. Das ist ganz seltsam.
Ja, ging mir jetzt auch so. Gerade bei dem Karpatenhund kann man sich so vorstellen, dass der dann so in 16 Feldern auf einem Quadrat nebeneinander steht und das macht total Sinn. Ist mir aber auch noch nicht aufgefallen. Aber wie schön, dass eben Matthias uns geschrieben hat und dass du, Matthias, auch so positiv hier ein Entree gegeben hast. Ich kann mich erinnern, dass ich dir auch per WhatsApp geschrieben habe, so, ja, Felix, da, ich habe gesehen, es ist eine Eiger-Rasch-Ausstellung in der Nähe da von Wuppertal und dann so, ja, vielleicht gehe ich, aber ich habe schon eine gesehen letztens. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr uns jetzt so hört, dann merkt ihr so, Felix und ich, ne, wir sind natürlich lange schon zusammen und es gibt auch diese große Liebe, aber wenn wir uns zwischen den Podcasts immer mal WhatsApp schicken, also ist wirklich eiskalt alles immer. wirklich, da bin ich wirklich abgeledert worden, als ich diesen Vorschlag machte und bin jetzt ein bisschen auch neidisch, dass Matthias da so gut landen konnte. Aber es sei ihm gegönnt. Also ich wäre auch gern Nachlassverwalter von Eiger Rasch. Oder von Gabi Fastner. Zum Glück lebt sie noch.
Oh Gott, das wird sehr mal schlimmer. Nachlassverwalter heißt nicht Erbe, ne? Das weißt du schon. Vor allem musst du dann diese ganzen YouTube-Videos mit diesen Übungen weitermachen. Das ist ja auch nicht gerade, da sehe ich dich jetzt auch noch nicht so ganz. Ach,
die hat so viel jetzt online und die Leute gucken sich das immer wieder an und spenden dann immer wieder. Es ist perfekt. Also.
Wenn ihr uns schreiben wollt, wir haben die Adresse schon gesagt, Ausnahme der Rose @gmx.de. Wie gesagt, wenn ihr sie bei PayPal eingebt, dann müsst ihr einen Betrag da reinschreiben. Wenn ihr es in eurem E-Mail-Account eingebt, dann könnt ihr so Text tippen. Das muss man unterscheiden können. Ne? Ich weiß nicht, Linus, ob dir das klar ist. Das sind zwei unterschiedliche Module. Die Adresse wird jetzt einfach so 360 Grad ausgebaut. Mit der werden noch so viele Sachen möglich sein in Zukunft. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Ihr könnt uns auch über PayPal schreiben, wie früher auf dem Taschenrechner, wo man dann irgendwie Busen schreiben konnte mit einem bestimmten Zahlenkombination oder Esel.
Esel ist vierstellig schon, ne? Darfst du nicht vergessen.
Sowas. Da freuen wir uns auch. Felix, es ist ja diese wunderbar wertige Bierfolge. Und ich muss zum ersten Mal kurz zur Toilette. Ja,
Macht das ruhig, dann würde ich sagen, wir machen jetzt eine Trennermusik, ich gehe auch zur Toilette. Und dann, liebe Neuhörende, falls ihr noch dran seid, geht es tatsächlich mit Nacht in Angst los.
Ich spiele einen sehr, sehr langen Trenner bitte ein.
Hier ist niemand.
Doch, Alpha. Wir haben ihn weglaufen sehen.
Ihr habt was?
Er ist uns entwischt.
Jemand schleicht durch dieses Museum, schnappt uns das Feuer des Mondes vor der Nase weg und ihr lasst ihn entkommen? Findet ihn!
Die drei Fragezeichen Nacht in Angst, Folge 86, und zwar aus dem Jahre 1999, damals erschienen auf CD und MC. Ist ja immer die Frage so, warum diese Folge? Ich habe vorhin schon gesagt, ja, ich wollte halt mal eine gute haben und so. Und ich habe auch schon gesagt, die ist sehr beliebt, die Folge. Dass sie übrigens so beliebt ist, wusste ich nicht. Es gibt ja so verschiedene Seiten im Internet zu den drei Fragezeichen, wo auch noch teilweise über Folgen abgestimmt werden kann. Und da ist das tatsächlich eine von den, ich glaube, so Platz 5 bis 10. Das ist ja schon ganz schön was, wenn man mal sich vor Augen hält, dass es ja eben nicht aus dieser frühen Kultzeit ist, so bis Folge 35 oder sowas, sondern eher später kommt. Weißt du, was ich sagen würde, Linus? Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das ist eine sogenannte Schlüsselfolge.
Schlüsselfolge. Wenn ich immer Schlüsselfolge sage, meine ich ja auch genau das, diese legendäre Folge, ja. Schlüsselfolgen, das ist so ein Archetyp.
Schlüsselfolge. Schlüsselfolge.
Schlüsselfolge. In dieser sinnstiftenden Folge.
Schlüsselfolge.
Schlüsselfolge. Schlüsselfolge. Schlüsselfolge.
Felix, du weißt offensichtlich gar nicht, was eine Schlüsselfolge ist. Schlüsselfolge ist nicht eine besonders gute Folge. Was du meinst, ist eine gute Folge. Schlüsselfolge bedeutet etwas, wo eine Änderung stattfindet, beziehungsweise ein etwas da ist, auf das immer wieder Bezug genommen wird.
Ihr drei Fragezeichen-Fans da draußen, die auch schon traurig den Kopf schüttelt, ne? Jetzt hat der junge Mann hier 5 Podcasts zu dem Thema gehört und hat es immer noch nicht verstanden. Ich sag dir, warum das eine Schlüsselfolge ist. Ich glaube, ich spreche für viele Leute, wenn ich A sage, ich bin gar nicht 26 Jahre alt, wie meine Stimme jetzt klingt, sondern ich bin schon deutlich älter. Ich bin einer aus dieser Generation, die irgendwie zu den drei Fragezeichen gekommen sind und da gab es schon ganz viele Folgen, aber halt auch noch nicht 200, sondern irgendwas Zweistelliges und dann kamen neue raus und die wurden dann immer, immer, immer schlechter und für mich war dann so der Punkt erreicht, wo ich wusste, also gefühlt wusste, das geht jetzt noch 2-3 Jahre, das wird keinen mehr interessieren, das ist zu schlecht geworden. Und dann war es das. Und ich halte das deshalb für eine Schlüsselfolge, weil das so eine Game-Changer-Folge ist. Ich glaube, dass vieles, was hier umgesetzt wurde in der Erzählung und auch in der Qualität dieser Folge, sehr wegweisend war für die Zukunft und sich sehr wohl vieles indirekt darauf bezieht später. Nämlich, dass man sagt, da will man eigentlich hin. Das ist so das Level, an das man wieder ranreichen will. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so wie mir, dass sie regelrecht überrascht waren, dass es möglich ist, tatsächlich mit den drei Fragezeichen noch sowas Gutes hinzukriegen. Spannend, gut erzählt, interessant, die Figuren am Abgrund. Und das war schon erstaunlich, glaube ich.
Genau, aber wenn es eine Schlüsselfolge wäre, dann hätte ja danach sich der Schlüssel umdrehen müssen und es wäre irgendwas anders gewesen. Danach ist ja, also es ist ja nicht so, als wäre ab dann die Serie wieder auf den Schienen gelandet, dass man sagen würde, so okay, hier, das sind ja lauter Instant-Klassiker. Also es ist eine Folge, die so sehr, sehr monolithisch herausragt. Also es gibt natürlich auch noch jenseits der 80, auch jenseits der 100 gibt es noch gute Folgen. Also ich will es dir aber nicht nehmen, weil Schlüsselfolge ist für mich ja eigentlich auch ein Triggerbegriff, deshalb her damit können wir immer wieder auch hier verwenden. Du hast natürlich recht. Was auch sehr wichtig ist, wenn man über Nacht in Angst spricht und die Qualität, Felix, was in jedem der anderen Podcasts gesagt wurde, deshalb muss es auch bei uns gesagt werden, es ist die Lieblingsfolge von Andreas Fröhlich. Und die noch so ein bisschen weitergegangen, Andreas Fröhlich, also der Bobcast, beziehungsweise eben Bob Andrews, die Stimme. Und wenn man noch ein bisschen mehr weiß, dann weiß man auch, dass Oliver Rohrbeck, ne, Justus Jonas, die immer nie so gedickt hätte früher. Man weiß es ja, weil die immer sehr viel darüber reden müssen. Und in einem neueren Interview hätte er gesagt, bei den gruseligen Folgen, da wäre er jetzt doch auch dabei. Man hat schon quasi 2/3 im Boot. Fehlt nur noch Jens Wawrischek, Peter, und der redet ja nicht so gerne über seinen Broterwerb, weil er die dritte Besetzung von Ramtamtacker von Ketz gespielt hat in Koblenz.
Gottes Willen, was für ein Rant schon wieder, meine Herren.
Naja, nein.
Ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Ja, soll ich mal den Klappentext vorlesen? Weil es gibt ja vielleicht trotzdem Leute, die gar nicht kennen. Was ja auch leicht passieren kann, wenn man jetzt dann noch neuer reingeht bei den drei Fragezeichen, also noch neuer drin ist, dann hört man vielleicht die alten und dann guckt man so ein bisschen bei den neueren, hört man vielleicht mal rein und dann gefällt es einem nicht so. Also es kann schon auch echt gut sein, dass es hier genug Leute gibt, die gar nicht kennen. Deswegen, ich lese es mal vor. Da wird nämlich schon einiges klar, was hier sehr einzigartig auch ist in dieser Folge. Freitagabend, 20.25 Uhr, Stedman Museum Los Angeles. Mr. Peacock, der freundliche, aber schusselige Museumsdirektor, betritt mit Justus, Peter und Bob das Gebäude. In wenigen Minuten werden die drei Detektive exklusiv den wertvollsten Diamanten der Welt sehen. Das berühmte Feuer des Mondes. 20.28 Uhr. Im Museum gehen die Lichter aus. Stromausfall? Sabotage? 20.30 Uhr. Fünf Gangster dringen in das Museum ein. Kurze Zeit später befinden sich Mr. Peacock und die drei Fragezeichen in ihrer Gewalt. Die Verbrecher wollen den Diamanten und sie sind bereit, dafür über Leichen zu gehen. Das ist der Klappentext, sowohl auf der MC als auch auf der CD. Tatsächlich, relativ ausführlich. Und der macht, glaube ich, schon als auffälligstes Merkmal klar, hier handelt es sich um so eine Art Echtzeiterzählung. Es spielt tatsächlich an einem Abend innerhalb von, was ist das hier, 4 Stunden, glaube ich. Wobei das im Hörspiel gar nicht gesagt wird immer, ne, mit den genauen Uhrzeiten.
Es gibt ja bei Larry Brand gibt es ja dieses Stilmittel, dass immer eine Zeit angesagt wird. Und auch als dein Buch 501, ein DJ auf Autopilot, da hast du das auch drin gehabt, dass man ein Kapitel immer beginnt oder einen Sinnabschnitt, in dem man dann halt sagt, was jetzt gerade die Uhr geschlagen hat. Das gibt dem Ganzen so ein, also ein bisschen so einen reporterhafteren Stil, sowas Telegrafisches und setzt halt einfach auch nochmal so eine Dringlichkeit. Und das macht der Klappentext auch schon mal auf.
Wie findest du denn das Cover?
Also ich finde erstmal, es wirkt sehr generisch, also weil ich sehe ein Museum und dann sehe ich da so einen Turm. Also da sehe ich schon nicht so diesen Bezug. Klar, Museum ist ein recht abstraktes oder nicht so ein greifbares Bild, aber das gefällt mir jetzt nicht so gut. Und dann auch Nacht in Angst, das kannst du eigentlich über alles und nichts schreiben. Also dadurch, dass die Folge so beliebt ist, denkt man dann, das muss so sein. Ne? Dann ist es auch, also im Endeffekt ein guter Inhalt, wertet auch das Cover, die Formalia auf. Aber eigentlich würde ich denken, wenn es tatsächlich so gehießen hätte, zum Beispiel eben das Feuer des Mondes, so heißt ja der Diamant, dann hätte vielleicht diese Folge auch noch ein bisschen mehr Strahlkraft gehabt. Weil so Nacht in Angst, das, also ich finde, es ist so Verwechslungsgefahr. Also der Titel muss auf nichts verweisen. Wie findest du es denn?
Ja, also Nacht in Angst finde ich an sich einen guten Titel. Wirkt abstrakt, aber beschreibt natürlich so diese Echtzeiterzählung. Das ist ja der eigentliche Star. Wenn du halt blauen Diamanten nimmst, dann bist du sehr stark bei Fluch des Rubins. Ich glaube, das war das, weshalb es dann vielleicht nicht gemacht wurde. Aber natürlich hast du recht, Nacht in Angst ist so unkonkret als Titel, dass man es auch schwierig bebildern kann. Und auch die Folge selbst kann man ja nur schwer bebildern, weil da ganz viel im Dunkeln passiert. Und du hast auch nicht so einen Endgegner, den du da irgendwie machen könntest, sondern du hast ja diese amorphe Bande, um die es gleich gehen wird. Deswegen, das ist eigentlich, du hast da nichts Gegenständliches, was du so richtig gut abbilden kannst, glaube ich, wenn du keinen Diamanten nehmen willst. Und dann kommt halt sowas raus. Im Übrigen würde ich sagen, unten links vor dem Zaun ist so eine Art Silhouette. Also da ist so als Easter Egg scheint da jemand zu stehen. Aber fällt mir auch erst jetzt auf, ehrlich gesagt.
Genau, da steht noch eine Figur. Schade, dass die Cover nicht mehr so im Mittelpunkt sind und deshalb, wenn man das so in dem Kleinen, im Thumbnail, da geht das völlig unter. Das Cover ist schon schön, ne, wegen so eine Nacht und da diese Farben und dieser verflossene Mond, dieser blutrote. Also es ist grafisch vielleicht schön, aber also ich finde, es gibt der Folge, die ja so geil ist, zu wenig Kontur. Also man hätte irgendwie was Krasseres nehmen können. Denk doch mal, was du hattest da mit dem Ameisenmensch. Ja, die hatten wir auch die Folge, wo wir uns ja auch zu Recht gefragt haben, was ist eigentlich der Ameisenmensch? Das hätte auch die Vogelscheuche sein können. Also man kann ja auch dann ein Titel nehmen, der vielleicht nicht so 100% das repräsentiert, was drin ist, sondern nur streift oder nur so eine Nebensache annimmt, aber dadurch halt so klar ist. Also ich hätte mir für diese tolle Folge einfach ein weniger generisches Cover, einen weniger generischen Titel gewünscht.
Ich hätte gerne das Gipsbein von Morten gehabt. Da können wir nachher noch drüber sprechen. Vielleicht der heimliche Star dieser Folge, mal so als kleiner Aussicht.
Sag doch noch mal so, wenn du es jetzt jemandem in der U-Bahn erzählen würdest. Also du bist ja so ein kommunikativer Typ und dann, was passiert denn da wirklich? Was hören wir denn da?
Ja, ich stelle mir gerade vor, wie ich in der U-Bahn wahllos Leute anquatsche mit drei Fragezeichen Plots, aber okay, ich kann es machen. Also es geht darum, dass die drei Fragezeichen, die in dieser Folge keinen Auftraggeber für einen Fall haben, durch Zufall in diese Museumsgeschichte hineingeraten, denn sie werden von Morten durch die Gegend kutschiert, versuchen auf eine Star Wars Premiere zu kommen. Und dann erhält Morten den Anruf des Museumsdirektors Peacock, dass der dringend abgeholt werden muss. Auch ein Stammkunde von ihm. Und dann machen sie das, holen sie den ab. Und der muss ins Museum. Am nächsten Tag ist die Ausstellungseröffnung für diesen Diamanten. Und er hätte seinen Timer. Oder wie ist das geile Wort, das dir so wichtig ist?
Cheftimer,
ja. Reden wir auch noch drüber. Hätte er im Museum vergessen und muss dann dahin. Und dann sind die eben im Museum, der Typ will ihnen alles zeigen und plötzlich gehen eben die Lichter aus und es wird klar, da sind jetzt noch mehr Leute. Und dann entspinnt sich eben so eine Suche nach diesem Diamanten, denn er verschwindet relativ schnell. Die drei Fragezeichen, das ist sehr zentral für die Folge, werden sofort getrennt. Also es gibt unterschiedliche Gruppierungen. Teilweise werden die drei Fragezeichen dann auch irgendwie als Geiseln genommen. Zuerst nur Bob, dann kommt Peter noch dazu und Justus belauscht alles zusammen mit Morten aus dem Fahrstuhl. Und dann spielt sich das auf unterschiedlichen Ebenen dieses Museums ab. Und es geht immer hin und her. Es gibt doppeltes, dreifaches Spiel. Es ist sehr technisch. Es ist ein sehr technisch erzählter Krimi. Geht auch viel um Technik. Dadurch entsteht auch so eine Aura des Glaubhaften. Das finde ich sehr interessant. Das wird so detailliert beschrieben, wer jetzt was wie macht und wohin geht und wer dann wie was gemacht hat, dass man es alles glaubt, auch wenn es teilweise gar nicht so logisch ist. Und am Schluss gibt es eben dann auch so einen richtigen Knalleffekt auch noch, kann man sagen. Ne? Ja, und das alles in einer Echtzeiterzählung, wie gesagt, die so 4-5 Stunden dauert.
Genau, also die über diesen Zeitraum erstreckt sich der Fall. Die Folge ist, glaube ich, so knapp unter einer Stunde und davon profitiert sie auch. Wir hatten ja zuletzt die fünf Freunde essen glutenfrei. Das waren ja fast 70 Minuten. Und also ich finde immer ganz gut, wenn dann, es muss natürlich dann auch was gerafft werden im Vergleich zum Buch, aber wenn man dann nicht diese 70 Minuten von der CD voll ausfüllen muss, sondern wenn alles so ein bisschen Schlag auf Schlag geht.
Das über allem schwebende Thema ist jetzt nicht ganz neu, aber in der Form, glaube ich, noch nicht da gewesen bei den drei Fragezeichen. Also so Neudeutsch nennt man sowas oder beziehungsweise Englisch nennt man sowas Heist, ne? Also Heist-Movies, so Überfall. Das ist ja so ein eigenes Genre, ne? Also wie macht man den genialen Raubzug und so weiter? Ist das irgendwie was dir so nahe liegt, so als Genre, oder?
Was heißt das? Nee, ja, also das ist ja etwas, was, glaube ich, so gerade in so größeren Hollywood-Erzählungen immer gemacht wird, weil für einen guten Heist-Movie brauchst du natürlich Schauplätze, du brauchst sehr viele Leute, das ist nicht so eine Independent-Sache und deshalb ist natürlich am bekanntesten Ocean's 11-Reihe. Und Felix, halte dich fest, während der Pandemie war ich so am Ende, dass ich sogar das Original geguckt habe. Denn Ocean's 11, wie wir es kennen, mit George Clooney und Brad Pitt, ist nur ein Remake. Und zwar ein Remake von 1961 mit Frank Sinatra. Und das Original hieß damals schon Ocean's 11. Aber als es in Deutschland ins Kino kam, ne, du hast die 60er ja noch miterlebt, okay. Weißt du?
Ich lache jetzt
mal. Also dieses Original von Ocean's 11 von 1961, nicht nur Frank Sinatra, sondern auch Dean Martin, Sammy Davis Jr., das ist ja so ein großes Ensemble, haben da mitgespielt. Und in Deutschland trug es folgenden Titel. Achtung, Frankie und seine Spießgesellen. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. In den Ocean's 11 gab es schon in den 60ern und in Deutschland hieß es Frankie und seine Spießgesellen. Und wer denkt so, Deutschland hat irgendwie den Groove, der sollte nochmal nachdenken, wenn er das gehört hat.
Weißt du, was ich mir gerade kurz erhofft hatte, als ich wusste, jetzt sagst du gleich den deutschen Titel, ich hatte mir erhofft, das diebische Dutz. Weißt du, dass es sich da, so eine Alliteration und sie haben sich verzählt. Das hätte ich mir jetzt gewünscht, aber okay. Schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich habe als Kind so Sachen total gerne geguckt. Ich glaube auch einfach deshalb, weil sie noch häufiger im Fernsehen kamen. Es gab so Filmklassiker, die immer wieder so rausgeholt wurden und dann mal gesendet wurden. Es gab zum Beispiel Top Capi, kannst du dich erinnern?
Ja, ja.
Auch aus den 60ern. Und das ist auch ganz ähnlich zu Ocean's 11. Also du hast so eine heterogene Bande mit so ganz unterschiedlichen Figuren. Introvertiert, extrovertiert, gewalttätig, Mann, Frau und sonst was. Jeder hat so eigene Fähigkeiten. Das ist ja so ein bisschen das auch bei Ocean's 11, was du da hast. Und den habe ich wahnsinnig gerne geguckt. Und dann gibt es einen unglaublich guten Trash-Film, wo auch Klaus Kinski wieder seine Fresse reingehalten hat, weil er Geld gebraucht hat. Und zwar spielt der in Rio, Top Job. Schon mal gehört?
Ja, vielleicht. Was ist das?
Auch so, die rauben dann während des Karnevals in Rio so ein Museum aus. Und das ist auch so ein Trash-Film, wo dann Kinski immer durchs Bild läuft, auch mit so einer Fresse und total gewalttätig ist, glaube ich. Also wie in echt. Und der hat mir auch sehr imponiert. Der kommt aber gar nicht mehr, den kannst du auch nicht mal streamen. Das sind so Filme, die verschwinden einfach. Keiner hat je von ihnen gehört. Früher kamen sie im Fernsehen. Ja, also da muss ich immer dran denken. Und so ein bisschen ist das hier auch. Also man kann sich ja auch die Frage stellen tatsächlich, ich meine das auch gar nicht wertend, ob das hier tatsächlich eine typische Drei-Fragezeichen-Geschichte ist. Ich würde sagen, nein. Also es fehlt so dieses klassisch Übernatürliche. Mhm. Was gerne mal drin ist, ist natürlich nicht in allen Folgen, ist klar, aber so, da ist es jetzt nicht so der Erzählnukleus von den drei Fragezeichen, sondern das hier ist eigentlich eine gute Krimi-Erzählung, die du auch mit zig anderen Ermittlern oder Jugendbanden oder so hättest machen können. Da sagt jetzt keiner, ah ja, klar, das ist typisch drei Fragezeichen. Aber ich finde es nicht schlimm, weil vielleicht hat es das auch damals gebraucht, um wirklich zu zeigen, so hey, wir können drei Fragezeichen auch einfach besser machen und das besser heißt nicht so wie immer und das Gleiche nochmal, so, ne? Schon interessant.
Ja, es ist dadurch sehr dynamisch, weil ein guter Heist-Movie zeichnet sich vor allem durch einen überraschenden Plot-Twist aus. Das ist natürlich auch was einem Krimi gut steht, dass man nicht genau weiß, wer ist der Mörder. Aber es ist so bei einem Heist-Movie dann doch noch mal wichtiger, da auf so einen Wendepunkt zuzusteuern, der das dann noch mal alles auf den Kopf stellt. Und das ist hier passiert. Und das finde ich ist auch etwas, was mir in den alten drei Fragezeichen-Folgen nicht in der Form begegnet ist. Ne? Auch die wollten überraschen mit der Auflösung, aber in dieser Form ist es dann doch schon ein bisschen auf dieses Genre, was du jetzt hervorgehoben hast, bezogen. Und toll, dass André Marx das so hingekriegt hat, das in dieser Welt auch mal zu implementieren. Und es fühlt sich es fühlt sich sehr organisch an, aber ich finde, es fühlt sich auch so besonders an. Und deshalb berichten auch viele Leute eben über diese Folge und deshalb mögen diese Folge auch so viele Leute, weil man irgendwie spürt, so, oh, hier ist ja wirklich was los. Also mal. Und es ist nicht nur zufällig gut, sondern es ist irgendwie strukturell ein bisschen, da hat jemand was gedreht und erreicht plötzlich ein anderes Level.
Und das ist sicherlich auch kein Zufall. Du hast ja André Marx eben schon erwähnt, da muss man schon mal kurz drauf eingehen. 1973 geboren und schreibt eben seit den 90ern auch für die drei Fragezeichen. Ich glaube, er hat mal kurz das unterbrochen und dann wieder aufgegriffen. Ich bin da auch ehrlich gesagt nicht so drin, aber ich weiß natürlich, wie viele andere, er ist schon sicherlich der beliebteste Autor unter den deutschen Autoren und Autorinnen und hat sich das, glaube ich, auch redlich verdient, unter anderem durch diese Folge. Aber mir ist auch zum Beispiel sehr gut in Erinnerung geblieben, das brennende Schwert. Das ist eine unglaublich lange Folge, sehr komplex, hat man auch so ein bisschen Probleme, also Hashtag der magische Kreis, also habe ich auch immer Figuren verwechselt und war auch vielleicht zu blöd dazu, aber ich hatte schon das Gefühl, so okay, da ist wirklich ein Wille da auch komplex zu erzählen und auch detailverliebt. Das ist bei André Marx, bei den Geschichten, die ich von ihm kenne, immer spürbar. Es klappt mal mehr, mal weniger, ist klar. Aber es ist ein ziemlicher Anspruch da, dem er auch gerecht wird. Vielleicht vorweg, das finde ich auch sehr wichtig, er schafft es in dieser Erzählung, die ja sehr technisch ist und sehr handlungsgetrieben, ja durchaus auch diese paar, das sind ja gar nicht viele, diese paar Figuren, die man eben nicht kennt, weil sie nur hier auftauchen, denen tatsächlich auch eine charakterliche Stimme zu geben. Also die haben Eigenheiten und sind plastischer als viele, viele andere Nebenfiguren bei den drei Fragezeichen, würde ich behaupten. Peacock zum Beispiel, den nimmt man total als in seinem Charakter geschlossen wahr. Der ist sehr authentisch in dem, was er macht. Mhm. Und das finde ich schon auch außergewöhnlich. Ja. Ja, das nur nebenbei.
Ja, vielen Dank, Felix. Also, das nehme ich gerne an. ich kann noch ergänzen, dass die Nacht in Angst das achte Buch ist, was André Marx für die drei Fragezeichen verfasst hat. Und mittlerweile ist er bei über 40. Also er ist einer von den AutorInnen, die am meisten letztlich Geschichten auch beigesteuert haben, weil er natürlich auch gut ist und eben das... Ja, deshalb auch immer wieder da gebucht wird, beziehungsweise da auch richtungsweisend ist. Ich denke, dass auch viele andere AutorInnen sich daran orientieren. Das ist schon dahingehend, Achtung, eine Schlüsselfolge.
Yes. Dann würde ich sagen, machen wir mal kurz hier Pause. Du kannst noch auf Toilette gehen und dann gehen wir mal wirklich vorne rein in diese Folge, gehen in diesen Freitagabend, der so vieles verändern wird. Der szenische Einstieg. Wir haben hier keinen Erzähler am Anfang, sondern es geht direkt rein in die Szene. Wir hören es mal einfach kurz.
Das ist ein dämlicher Türsteher, hätte ruhig mal ein Auge zudrücken können. Aber nein, er wollte uns auf Teufel komm raus nicht reinlassen. Die Premiere des neuen Star Wars Films. Und alle Promis waren persönlich anwesend. Nur wir waren nicht dabei.
Na Peter, nun reg dich mal nicht so auf. Schließlich hatten wir ja auch keine Karten.
Einen Versuch war es allemal wert.
Ja, Linus, da erfährt man schon eine ganze Menge hier, vor allem von Peter. Wie hat dir das gefallen, so als Einstieg?
Ich mag tatsächlich keine zeitverhafteten Bezüge in Hörspielen. Also ich liebe so Popliteratur, wenn halt so Gegenwart in Fiction verwandelt wird. Also wer das jetzt so gar nicht so vor Augen hat, ich bin jetzt kein großer Stuckrad-Barre-Fan, aber so Solo-Album, so das Durchbruchsbuch von Benjamin von Stuckrad-Barre, da wurde dann natürlich, da geht es dann um aktuelle Platten, da geht es um Filme, da geht es um aktuelle Trends und dann ist das plötzlich so in so einer Romanform. Das finde ich gut, aber bei so zeitlosem Content und bei auch so eigentlich räumlich und zeitlich enthobenen Erzählungen, wie jetzt die drei Fragezeichen das sind, da finde ich es schon irritiert ist, wenn dann plötzlich so ein Punkt gesetzt wird in der Gegenwart. Sie haben Glück natürlich, dass Star Wars jetzt heute noch around ist, der neue Star Wars Teil. Aber das konnte man damals nicht wissen. Also er bezieht sich, André Marx bezieht sich auf eine dunkle Bedrohung, also die erste Episode der zweiten Trilogie. Und also ich finde, mich reißt das immer raus. Also du bist natürlich so ein bisschen geflasht, weil du denkst so, huch, das kenne ich ja, das gibt's ja wirklich. Da bin ich ja irgendwie auch, da habe ich auch einen Bezug dazu. Aber kannst du dich noch erinnern, dass wir die Folge gemacht haben, Angriff der Computerviren, wo es um die drei Fragezeichen ihrer Freundinnen geht. Das war, glaube ich, Folge 56, also ein bisschen früher. Und da geht es ja auch um einen Star Wars Film und der wird da Cosmic Wars genannt. Also dieser typische, so dass man eigentlich weiß, worauf sich bezieht, aber man hat dann eben einen fiktionalen Namen, weil es eben eine fiktionale Welt ist. Und das fand ich auch lame, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich lieber so ausgedachte Namen nehmen, als dass dann plötzlich die drei Fragezeichen im Shiny Theater anstehen für eine dunkle Bedrohung. Wie hast du das erlebt, als jemand, der noch nie von Star Wars gehört hat?
Ja, das, wie du es eben sagst, ich kenne das Wort gar nicht, deswegen dachte ich, André Marx hat sich das ausgedacht und ich war glücklich. Dachte ich noch, das ist ein guter Titel, griffig, könnte man eigentlich mal sich schützen lassen, den Namen. Ich habe mich da nicht groß mit aufgehalten, weil ich hing noch total daran, an diesem Problem. Also ich sag einerseits, ich weiß schon, man kann nicht alles haben im Leben, ich sag einerseits, geil, szenischer Einstieg, ohne Erzähler. Andererseits, irgendwer muss sagen, wo sind sie gerade? Und dann hat das natürlich diesen Effekt, den wir eben auch erlebt haben, der so ein bisschen cheesy ist, ne? Peter sagt nochmal seinen Freunden, die dabei waren, was sie gerade gemacht haben, warum es nicht geklappt hat, wie schade das alles ist und wo sie sind. Ne? Das ist natürlich, das bringt das dann halt ebenso mit sich. Ich habe jetzt das, ich besitze das Buch nicht, ich habe es auch nicht vor Augen, aber ich vermute, da wird ganz normal ein Absatzerzähler drin gewesen sein, die drei Fragezeichen, bla bla bla, befanden sich und so. Ne? Dann musst du natürlich nicht solche Dialoge haben, aber so ein bisschen, ich referiere mal jetzt für alle, ne? Das ja, ist ein altes Hörspielproblem, lässt sich auch nicht ganz abstellen. Wenn man da das Bild zu hätte, wäre es leichter.
Ja, da kann ich nochmal einhaken, weil das ist ja eine gerade Folge und du hast dir das ausgesucht, Felix, und ich habe wirklich großen Respekt vor dir. Ja, wenn du dann sagst, so, wir machen Nacht in Angst, dann ist mir das auch wichtig und deshalb kenne ich tatsächlich mittlerweile auch, nicht erschrecken, tatsächlich das Buch und kann sagen, dass der Einstieg natürlich im Original, dieser Satz von, diese paar Sätze von Peter, ein ganzes Kapitel verschlucken. Und das ist ja so ein bisschen das, was ich auch bei uns mag, so am Anfang das Geplänkel. Also, dass sie keine Karten bekommen für diesen neuen Star Wars Film und sich dann überlegen, sie ziehen sich richtig fein an und lassen sich dann auch von Morden vorfahren vor das Shiny Theater in L.A., ne, am Walk of Fame, in der Hoffnung dann darüber noch reinzurutschen und dann klappt es nicht. Und das ist natürlich, also wenn man so ein bisschen erstmal so in die Stimmung und in die Gruppe reinkommen möchte, ist es natürlich ganz schön. Hier ist es jetzt total gerafft, aber im Endeffekt macht es auch Sinn, weil wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, das Spannende an dem Hörspiel ist dieses Echtzeitmomentum, dass man in diesem Museum ist und plötzlich ist man da so Teil von diesen Ereignissen. Und deshalb ist es auch eigentlich ganz okay, dass da am Anfang nicht noch irgendwie so eine andere Zeit- und Erzählebene aufgemacht wird und man relativ schnell dann auch drin ist. Aber wie gesagt, im Buch macht es natürlich auch Spaß, da erstmal das drumrum mitzukriegen.
Stichwort drin sein. Bevor sie im Museum drin sind, sind sie ja noch bei Morten im Auto, in seiner Rolls-Royce-Limousine. Hören wir mal kurz rein.
Moment bitte. Morten? Oh, Mr. Peacock. Bitte? Selbstverständlich, ich habe verstanden.
Das ist einfach die Kraft der Vorstellung. Ich habe eben versucht, ein anderes Wort dafür zu sagen. Ich konnte es nicht aussprechen. Ist egal. Man weiß, man hört dann Brumm, Brumm und so weiter. Man weiß, sie sitzen im Auto und dann reicht einem das auch. Wenn man aber als Erwachsener, wie wir es mittlerweile sind, da nochmal hinhört, hat man schon das Gefühl, ich weiß nicht, sitzen die da in so einer riesigen Küche aus mit so Holzschränken oder was? Also man weiß ja, wie es in so einem Auto klingt und man hat auch schon mal Hörspiele gehört, wo das dann auch entsprechend akustisch so gelöst wurde. Hier fand ich es jetzt schon relativ auffällig, also wie hölzern und riesig dieses Auto da klingt, oder ging dir das nicht so?
Ja, du musst dir vorstellen, das war ja, das Hörspiel ist, wir haben es vielleicht gar nicht gesagt, 1999 umgesetzt worden und da war die Technik vielleicht noch nicht so weit, da konnte man noch nicht, da hat man zwei Pferde zusammengebunden und das war dann eine Kuh und dann musste man in der Küche ein bisschen klappern und das war dann ein Rolls Royce. Und heute hast du ja so Datenbanken, wo das alles geht. Naja, Spaß beiseite, also ja.
Ich habe Anfang der Nullerjahre eine Hospitanz gemacht beim WDR Hörspiel und habe eine Hörspielproduktion des WDR betreut, schön wäre es gewesen, durfte so begleiten, weißt du, so am Katzentisch dann mal lauschen. Und da ging es um Sarah von J.T. Leroy. Und das spielt im Trucker-Milieu, im amerikanischen Trucker-Milieu. Und dann haben da Techniker, sind mit einem amerikanischen Truck die Nord-Süd-Fahrt in Köln hoch und runter gefahren, weil sie nämlich auf Konserve keinen amerikanischen Truck hatten mit dem Geräusch, den der in der Fahrerkabine macht. Weil die Figuren, die gesprochen haben, mussten drin sitzen. Von draußen bringt das ja nichts. Und dann haben die das extra aufgenommen. Will sagen, man konnte es auch damals schon anders lösen, wenn man gewollt hätte. Aber ist jetzt nicht schlimm, ich will es auch nicht so spießig klingen. Ich hab's ja bis gestern geglaubt.
Du weißt ja schon, was die Öffentlich-Rechtlichen jeden Monat an Milliarden einstreichen. Da ist es ja wohl nicht zu viel verlangt, dass Tom Buro mal in seinen Rolls steigt und auf Aufnahme drückt. Ich sag es nur. Aber Felix, du hast ja gesagt, wir sind jetzt schon im Rolls Royce, wir sind bei Morton, wir haben gehört, da geht es los und da lernen sie auch diesen Museumsdirektor kennen. Aber es ist auch wichtig, dass Morton ein Gipsbein hat. Felix, du hast ja schon gewusst, es kommt irgendwann das Quiz. Und das Quiz, was ich dich jetzt frage, wahrscheinlich weißt du es, warum hat Morton ein Gipsbein?
Er hat es sich beim Polo gebrochen.
Sehr gut, beim Pferdepolo. Ne, man kann ihn sich gar nicht so vorstellen auf etwas anderem als auf einem Auto, aber er scheint Polospieler zu sein, hat sich das Bein gebrochen.
Ja, und dieses gebrochene Bein, da kann man schon, Achtung, drüber stolpern, weil das spielt am Anfang keine Rolle. Er fährt ganz normal durch L.A., nimmt alle möglichen Leute mit und dann später heißt es so, oh ja, ich kann jetzt aber nicht hier da rein und Treppen steigen und mir das Museum anschauen, weil ich habe ja dieses Gipsbein. Und dann denke ich so, was? Der fährt da jetzt irgendwie so als Schutzbefohlener, fährt der Kinder durch die Gegend und hat dann links, ist auch das Zitat, ne, es wird sehr spezifisch dargestellt, links ein Gipsbein. Kann man jetzt sagen, okay, ist ja nur für die Kupplung, ne? Aber ich bin ja schon auch von Haus aus so ein gewisser Spießer, deswegen, ich hab's einfach mal gegoogelt, Linus. Willst du mal wissen, wie die deutsche Rechtslage ist, wenn du links ein Gipsbein hast und Auto fahren willst?
Aber die deutsche Rechtslage, gilt die auch in L.A.?
Nein, aber ich wollte zumindest mal, ne, dass man mal so eine Einschätzung bekommt, so eine juristische. Ja. Und zwar habe ich hier online gefunden, ist mit einem Gipsbein das Autofahren verboten? Antwort, es gibt kein Gesetz, das das Autofahren mit Gips grundsätzlich verbietet. Allerdings gemäß § 315c Absatz 1 StGB jeder Fahrzeugführer dafür Sorge zu tragen, dass er körperlich in der Lage ist, sein Fahrzeug sicher zu führen. Andernfalls macht er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafbar. Schränkt der Gips den Fahrer entsprechend ein, ist das Autofahren nicht erlaubt. So, und dann steht da eben noch, also, ne, wenn du einen Unfall baust, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du da haftbar gemacht wirst. Dann kannst du nicht sagen, nee, daran lag es jetzt nicht. Also, ich habe zwar schlechte Augen, aber hier, ne, alles gut. Also, finde ich grenzwertig. Aber du sagst zu Recht, Land der freien Möglichkeiten, da, ich meine, die können da mit 16 ihren Führerschein machen und man sieht sie auch immer in Filmen, wie schlecht die Auto fahren. Wahrscheinlich alles egal.
Ja, ich sage immer, wo kein Richter, da kein Henker. Und tatsächlich in dem Buch wird es auch nochmal expliziert, dass, dass es eben keine Automatik ist und er kann aber seit einem Monat könne er wieder mit dem Gips diese Kupplung treten. Und wenn Morton, der ist ja wirklich Profi, ne? Der fährt ja die ganze Zeit, wenn er nicht auf seinem Pferd sitzt, ist er im Auto und man muss es ihm zugestehen. Aber dennoch, ne, wir sind ja auch erfahrene Geschichtenerzähler und wir wissen, so war dieses Gipsbein hat wahrscheinlich noch eine andere Bedeutung und die bekommt es dann jetzt auch in der Geschichte.
Richtig, aber Linus, ich frage dich, hat er oder hat er nicht gegen Ende des Hörspiels durchaus einen Unfall mit seinem Wagen?
Ja, und ich kann auch sagen, wer daran schuld ist. Später werde ich es nochmal explizieren, und zwar Justus Jonas, unser Schlaumeier der Herzen, bringt nicht nur die Bande in Schwierigkeiten, sondern auch das Auto von Morton, der Rolls, wird beschädigt deshalb. Dum, dum, dum.
Also sie sitzen da, der Fahrer mit quietschenden Reifen, kann nicht richtig treten, fährt da durch L.A. und sie holen eben diesen Peacock ab, diesen Museumsdirektor, und der sucht seinen Cheftimer. Kannst du mir mal erklären, was es damit auf sich hat?
Genau, der Cheftimer ist ein ziemlicher Storyrunner. Also die ganze Zeit, Peacock wird ja als so ein etwas schusseliger Typ inszeniert und man weiß nicht so recht und er kann sich keine Zahlen merken. Alles steht in seinem Cheftimer. Und der Cheftimer soll mehrfach geholt werden am Anfang, als der Rolls angefordert wird und die drei Fragezeichen noch drin sind, geht es um den Cheftimer. Es geht später nochmal darum. Und deshalb hört man dauernd das Wort Cheftimer. Und Felix, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre in meinem sonstigen Alltag nie das Wort Cheftimer. Kalender, Notizbuch, warum dürfte das nicht so heißen?
Er sagt das ja tatsächlich auch. Also er gibt ja mehrere Synonyme dafür. Offensichtlich in dem Wissen, dass es keiner weiß, ist auch hilfreich, weil mir hätte sonst nichts gebracht. Ich muss jetzt natürlich sagen, vielleicht hieß das damals Cheftimer. Es war allerdings zu einer Zeit, wo ich nur gesoffen habe und keine Termine hatte. Ich hatte sowas gar nicht, glaube ich, als das Buch hier geschrieben wurde. Deswegen, vielleicht haben da andere, die sowas benutzt haben, das Cheftimer genannt. Schreibt uns mal in die Kommis oder mit einer entsprechenden Spende an ausnahmederose@gmx.de, ob ihr jemals von einem Cheftimer gehört habt oder sogar welche besessen habt. Vielleicht habt ihr ja sogar welche, wo draufsteht Cheftimer. Wäre schön.
Cheftimer. Ja, einmal wird auch das Synonym Filofax benutzt. Das ist dann eine Marke. Aber ich möchte dir widersprechen, Felix. Du hattest in den 90ern, als wir uns kennenlernen, sehr viele Termine. Wir sind ja immer zusammen in die Spielhalle flippern gegangen. Wo hast du denn das denn aufgeschrieben sonst?
Ja, ich mir gemerkt.
Da waren wir drei.
Stimmt. Nein, nein. Naja, auf jeden Fall landet dann diese unfreiwillig zusammengewürfelte Reisegruppe mit all ihren Behinderungen und Vorhaben und Zielen da an diesem Museum, wo man denkt, ah ja, ist klar, sie holen jetzt diesen Cheftimer und dann ist gut. Nee, von wegen alles gut.
Oh ja, oh, bitte Felix, ich möchte auch gerne mal was einspielen. Das hätte man schon ganz am Anfang vielleicht machen müssen, wenn man eben von der Faszination der Folge spricht. Dann geht es auch immer eben um diese Atmosphäre. Denn dieses Echtzeitding, das wird sehr plastisch gemacht in der Erzählung, aber auch in den Sounds. Also man hat sehr viel Hall, weil wir sind ja in einem Museum. Also es ist wirklich liebevoller als manch andere drei Fragezeichen Folge, finde ich, in den Sounds. Und es gibt natürlich in all diesen Erzählungen immer so eine Unheilsahnung. Man weiß ja, es passiert ja was. Also sie bekommen dann diese private Führung und alles ist noch okay. Und dann gibt es wirklich so einen Punkt, wo es dann kippt. Und das würde ich gerne mal mit dir hier hören.
Was denn? Jemand ist hier.
Was?
Jemand ist in diesem Gebäude.
Was hier?
Ich weiß es nicht. Ich muss ins Sicherheitsbüro und den Strom wieder anstellen.
Das Feuer des Mondes. Was? Da will jemand den blauen Diamanten klauen.
Wenn das nicht einer der spannendsten Momente in der Historie von drei Fragezeichen-Hörspielen ist, da muss man auch mal André Mininger loben. Nicht André Marx, sondern André Mininger hat das eben umgesetzt auf Hörspiel. Mir gefallen halt diese angedeuteten Glocken im Hintergrund so gut. Du, 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 du. Kennst du noch die einstürzenden Neubauten? Die hatten mal eine Platte Halber Mensch und da war der Song drauf, Meine Seele brennt. Da ist auch so ganz langsam, wird immer so erzählt. Meine Seele brennt. Mir hat es richtig gut gefallen, weil das ist so ein Wake-up-Call auch. Du hörst so ein bisschen vielleicht, du bist nicht abgelenkt, aber du hörst es jetzt so ganz normal. Und dann merkst du so, okay, jetzt kippt alles. Ganz wichtig finde ich dabei auch noch, dass das Licht ja auch ausgeht. Also sie sind in diesem Museum, plötzlich passiert eben was und das Licht ist aus. Also ein Hörspiel ist ja ein Medium ohne die Augen, aber es ist wichtig, sich auch immer zu vergegenwärtigen, dass ganz vieles im Dunkeln spielt, was wir da jetzt hören.
Ja, und die Musik ist, du hast es ja schon so schön nachgesungen, ist ja die Magie der Chromatik. Ne? Ist ja wie bei Für Elise, da Aha. kommt das aber nur ganz kurz und dann geht's weiter. Hat mich erinnert an den einen der besten Helge Schneider-Gags überhaupt, wo er Für Elise spielt. Aber nur diese beiden Töne und gar nicht anfängt. Und dann kommt er irgendwann so, de, 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 de. Und dann kommt er von hinten so, so, gleich ist es soweit. Gleich, Achtung, Achtung, jetzt nur noch 10 Minuten. Und dann spielt er das wirklich 2 Minuten lang. Und für Elise ist gar nicht unheimlich, aber der Anfang, wenn du nur diesen Halbton nimmst, das ist halt immer so das klassische Horror. Klappt immer. Auch hier. Ja, fand ich auch eine sehr schöne Szene tatsächlich.
Ja, vielen Dank.
Und dann lernen wir ja relativ schnell auch die Gegenspieler kennen. Das ist auch hier irgendwie wichtiger als bei anderen Folgen. Ja, vielleicht nicht wichtiger, aber es ist irgendwie weniger austauschbar, finde ich. Es sind ja 5, glaube ich. Ne? Einige Figuren hätte man weglassen können. Aber hier der Boss, der nicht zu Unrecht Alpha auch genannt wird, das ist schon eine relativ starke Figur. Oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also der wird ja auch immer sehr hervorgehoben, weil mit dem auch diese Interaktion stattfindet. Also man muss sich vorstellen, in dem Buch ist es so angelegt, dass es halt immer so hin und her switcht, weil die drei Fragezeichen werden getrennt. Das ist das Besondere an der Folge, dass Bob mit den Gangstern dann zu kämpfen hat, beziehungsweise vor allem mit diesem Anführer im Dialog ist. Peter ist noch so versteckt im Museum erst. Mhm. Und Justus Justus ist mit Morten, der ja ein Gipsbein hat, deshalb sind sie im Aufzug gefahren. Und als der Strom ausfällt, ist natürlich auch der Fahrstuhl stecken geblieben. Und die sind dann im Fahrstuhl und können dann irgendwie so mithören über irgendwie eine Funktion und wissen dann so ein bisschen Bescheid. Und das ist natürlich das Spannende, dass es so diese drei Kompetenzen, die ja, es ist ja so ein Triumvirat, die drei Fragezeichen, jeder hat so seine Rolle, ne? Justus ist das Brain und er kriegt da in dem Fahrstuhl halt mit, was erzählt wird, kann das so zusammenfügen. Peter ist ja eigentlich so der physische Typ, hat so die physische Sache, der ist on the run im Museum noch. Und Bob hat ja so diese soziale Kompetenz auch und der ist im Dialog mit diesem Gangsterboss. Also das ist so dieses Grundprinzip. Und in dem Hörspiel ist so ein bisschen gerafft, da wird nicht dauernd hin und her gesprungen, sondern da ist man eigentlich größtenteils bei Bob und später, als dann Peter auch noch gefangen ist, ist der dann auch dabei. Aber das ist natürlich auch so ein Reiz, dass nicht Justus diese Geschichte so dominiert, also gerade in der Hörspielversion ist es so. Und der Gangsterboss wird sehr, sehr gefeiert, für mich so ein bisschen overrated. Also er hat eine ganz wichtige Rolle. Er ist die treibende Figur und über ihn passiert viel. Wie findest du ihn denn? Sagen wir es mal so.
Ja, also er ist zunächst mal unglaublich aggressiv, also auch seinen eigenen Leuten gegenüber. Da möchte ich mal kurz ein Beispiel zeigen.
Alpha! Alpha!
Bist du blöd? Was schreist du hier rum?
Der Stein ist weg.
Wie bitte?
Das erschöpft sich so ein bisschen. Das Tolle ist aber, selbst das wird ja benannt am Schluss. Das finde ich ganz stark. Der Moment am Schluss, wenn man mal vorgreifen will, wo dann Justus sagt, ja, ich weiß schon Bescheid, jetzt kommt wieder 3, 2, 1. Ne? Also wir kommen noch zu der Scheinhinrichtung, aber dass quasi das auch von den Figuren im Hörspiel bespiegelt wird, dass der offensichtlich ein Aggressionsproblem hat und nur in diesem Modus Autorität ausstrahlen kann. Das ist total deep. Ne? Das wird ja nicht reflektiert, da sagt ja nicht mehr einer zum anderen so, boah, der ist aber krass drauf, sondern du spürst das und es wird dann auch entsprechend benannt. Das finde ich sehr liebevoll tatsächlich. Ne? Also oft sind ja dann wirklich so die Bösen dann, egal ob drei Fragezeichen oder irgendeine andere Serie, relativ austauschbar, die haben wenig Charaktereigenschaften eigentlich. Und hier kommt viel rüber, auch an irgendwie, weiß ich nicht, Kompensation, Coping-Mechanism, keine Ahnung, was mit dem nicht stimmt, aber du merkst, mit dem stimmt was nicht. So, charakterlich.
Ja, interessant. Mich erinnert er auch an meinen Vater. Also, was mir so ein bisschen in der Performance jetzt hier das so ein bisschen eindimensionaler macht, also ich finde, es ist dann doch schon ein bisschen diese Scheinüberlegenheit, diese Hybris, also es ist mir schon ein bisschen zu viel so ho, ho, ho und dieses so, da, was so in den Comics, wenn dann der Bösewicht immer noch mal lacht, um zu zeigen, dass er so unbesiegbar ist und so über den Dingen steht. Aber es gibt ja auch diese Szene, wo er dann auch mit Bob, also Bob fragt ihn aus und dann sagt er nicht so, hör auf, mich auszufragen, sonst knall ich dich ab, sondern so, hoch, ist ja wie beim Polizeiverhör, was du hier machst. Du willst wohl auch mal ein Ding drehen, also du willst so sein wie ich. Also das ist natürlich dann eine schöne Hybris, aber ich verstehe so, was er so ausstrahlen soll, wie krass er rüberkommen soll. Und das höre ich auch an dem Text, den er hat, aber ich fühle es nicht so 100%. Ja. Aber es ist ja auch für junge Leute, also es muss ja jetzt auch nicht so total nihilistisch sein, dass man denkt, so, oh Gottes Willen, der Typ ist ja wirklich ein Psychopath.
Mir ist hier aufgefallen, wirklich auch mal eine offene Frage an da draußen. Es gibt Leute, die kennen die Folgen viel, viel besser. Kann es sein, dass hier zum ersten Mal bei den drei Fragezeichen das Wort Arsch auftaucht? Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut.
Hier, los, los! Direkt durch Ihren setzen Sie Ihren fetten Arsch in Bewegung.
Weist uns mal darauf hin, wo noch überall Arsch gesagt wird. Und wo ihr Sex am Strand hattet. Das will Linus, glaube ich, noch hin.
Genau, bitte meldet euch. Es muss auch nicht über Ausnahme der Rose gehen. Einfach auch mal eine PN. Nee, also ich mit dem Arsch, also das ist mir auch schon so ein bisschen wie Star Wars. Also mir ist das zu Derrick-mäßig, zu Tatort. Man möchte so eine Person also krass markieren und dann bekommt er so eine unhöfliche, extreme Sprache. Aber also auch das fühle ich nicht so. Also ich würde mir da dann noch mal mehr in der Figurensprache noch mehr so Slang wünschen, dass man wirklich denkt, das ist irgendjemand, dem ich das jetzt abkaufe. Und nicht nur so, ah, okay, das ist jetzt der Böse und deshalb sagt er jetzt Arsch. Aber das ist natürlich markig und es macht sicherlich auch Spaß. Stell dir mal vor, du hörst es als 7-Jähriger und da wird Arsch gesagt, dann ist es natürlich vielleicht auch so ein Moment, wo du denkst, jetzt gehe ich auch auf die schiefe Bahn.
Auf jeden Fall. Wobei das hier gar nicht Alpha sagt, sondern einer von den anderen. Ich kann die alle nicht auseinanderhalten, aber ich glaube, es ist ein anderer. Aber egal, dann wirklich krass, auch sicherlich eine Novität bei den drei Fragezeichen ist, du hast es schon genannt, die Scheinhinrichtung. Also das ist relativ drastisch, dass wirklich hier mit vorgehaltener Waffe da runtergezählt wird. Wie in so einem richtigen Heist-Movie halt, ne?
Ah, das müssen wir einfach mal hören. Also Scheinhinrichtung, wer mag es nicht?
Heinz?
Ich sage Ihnen die Wahrheit.
Zwei? Sie können ihm glauben, Alpha. Peter ist nicht der Typ, der sich anlügen würde.
Mr. Alpha, ich...
Drei,
ich weiß
du
nicht,
hattest ich... deine Chance.
Nein!
Du sagst also doch die Wahrheit.
Für mich eine der krassesten Szenen tatsächlich bei den drei Fragezeichen. Und halt dich fest, Felix, ne, weil ich ja so gut jetzt im Bilde bin. Später wird mit dieser Waffe ja noch ein Türschloss aufgeschossen. Ja, und damit die Nachbarn nicht geweckt werden, da sind sie dann schon raus aus dem Museum, wird ein Schalldämpfer benutzt. Und wenn Pistolen, auf die ein Schalldämpfer gesetzt werden kann, die haben ein Magazin. Auf einem Trommelrevolver kannst du keinen Schalldämpfer setzen, ohne größere Modifikationen an dem Revolver. Und Pistolen mit einem Magazin, da gibt es eine Feder, die die Patronen hochdrückt. Da kannst du nicht eine Kammer leer lassen, wie er es da gemacht hat. Also theoretisch hätte er versehentlich oder bewusst Peter erschießen müssen. Also wenn er diese Pistole tatsächlich hat, auf die später der Schalldämpfer gesetzt wird. Rest in peace, Peter Shaw.
Weiter vorne wird erwähnt, er hat einen Revolver. Ich glaube, später wird dann gesagt Pistole. Ich glaube, das wird einfach synonym verwendet. Aber er hat einen Revolver, dann okay, das mag sein, dass dann kein Schalldämpfer geht. Aber ich glaube, es soll eher ein Revolver sein und dann mit einer Trommel gearbeitet werden tatsächlich. Aber ich glaube tatsächlich auch, dann wird später das Wort Pistole verwendet. Und es sind einfach, nur wer es nicht weiß, zwei unterschiedliche Sachen. Das ist nicht das Gleiche.
Genau, aber weil ja später diese Pistole zum Einsatz kommt, mit Schalldämpfer, müsste man davon ausgehen, es kann kein Revolver mit einer Trommel sein und deshalb gefährlich. Scheinhinrichtung, man ist ja noch bei den drei Fragezeichen. Man denkt ja jetzt nicht so, oh, wow, jetzt wird einer entschossen. Also das kann dir bei Breaking Bad oder bei den Sopranos, muss man ja damit rechnen, dass Hauptfiguren erschossen werden. Du weißt ja, das passiert nicht. Aber dennoch finde ich das halt wirklich eine wahnsinnig krasse Sache. Und man muss sich da ja gar nicht so reinversetzen, um zu wissen, wie traumatisierend sowas ist. Und das dann hier mal so als Stilmittel, um zu zeigen, so, nee, der meint's echt ernst, zu benutzen, finde ich jetzt, ich finde es nicht falsch, aber ich finde, man muss schon sagen, so, oh, das ist aber wirklich am Anschlag von dem, was möglich ist in so einer Erzählform.
Der eigentliche Täter, Peacock, der Schusselige,
was?
Der sich keine Zahlen merken kann und so weiter, der Museumsdirektor ist ja der eigentlich Böse. Wie fandst du denn die Figur?
Mich hat er so ein bisschen erinnert, das ist immer so meine Referenzrahmen, an Seinfeld, an George Costanza, also Jason Alexander. Ich finde ihn schon originell, weil er ja quasi auch diesen Wendepunkt darstellt. Man hält ihn erst so ein bisschen für bescheuert, er nimmt diese drei Fragezeichen da mit und will ihnen das Museum zeigen und ist da relativ eitel plötzlich. und lässt sich dann niederschlagen. Ist ja auch so ein bisschen etwas, was dann diskutiert wird. Vielleicht will er sich niederschlagen lassen, beziehungsweise er stellt sich nur ohnmächtig, weil er ja diese sogenannte Stimme ist. Er hat die Gangster beauftragt, diesen Stein zu klauen, weil er ihn vorher schon ausgetauscht hat. Das ist ja so ein, ne, du hast ja eben gesagt, jetzt wird es schon preisgegeben. Das ist ja sozusagen der Plot-Twist und der ist sehr überraschend. Also weil man ja mit ihm sympathisiert hat und zwar wirkt er komisch, aber man hat ihn jetzt nicht so auf dem Schirm, dass er irgendwie so ein, was Sinistres im Schilde führt. Man würde eher denken, naja, bisschen ein Trottel.
Es ist so beides, ne? Einerseits muss die Figur gut genug davon ablenken, wie genial sie ist, aber das geschieht so authentisch, dass man denkt am Schluss so, der Trottel soll sich das ausgedacht haben, weil es ist auch für kluge Leute ein relativ advanceder Plot. Also mit den doppelten Treffen und so weiter, der eine denkt dann, die anderen denken dann, der eine hätte den Stein geklaut, den Wald hat nur die Fälschung, das ist ja die Idee gewesen, dann jagen die den, der merkt vielleicht gar nicht, dass er die ganze Zeit eine Fälschung hat, also das ist wirklich sowas von, das ist wirklich George Clooney, ja, bei Ocean's 11 und oder Brad Pitt und nicht dieser Peacock. Aber vielleicht, der hat ja viel Zeit zum Nachdenken und der ist intellektueller, vielleicht kann der das auch irgendwie gut verbergen, ich weiß es nicht genau. Ja. Aber überraschend ist es auf jeden Fall.
Ja, ist so ein bisschen Goofy-mäßig, die Figur und diese vielen Unwägbarkeiten, die der alle schon dann quasi im Voraus berechnet hat. Also das überrascht natürlich dann bei dieser Figur. Und es ist schon so, dass man die ganze Zeit damit beschäftigt ist. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, dass man, ne, man bekommt dann so mitgeteilt, wie das alles gemeint ist und wer was hätte machen sollen, damit das alles klappt. Und man rechnet dann immer selber so mit, oh Gott, es sind da nicht riesige Plotholes drinnen. So ging es mir zumindest. Ich hatte nicht so das Gefühl so, wow, das ist ja alles total logisch, sondern ich habe mich immer gefragt so, ach so, und aber Moment mal, kann das denn stimmen? Allerdings muss man sagen, wenn man dann da so guckt, es ist einigermaßen wasserdicht. Also es ist jetzt nicht so, also es gibt ja wirklich so ganz viele Hörspiele, wo man denkt, es ist so dumm, wenn man mal genauer hinguckt. Also auch hier ist vieles relativ diskussionswürdig, aber es hält Stand. Also und das finde ich, bei der Komplexität dieses Falles ist das schon eine Leistung. Oder hast du von vornherein gesagt, genau so, das macht alles Sinn. Ich bin sofort dabei.
Nee, ich habe ja im Gegenteil, ich habe ja vorhin schon gesagt, so es ist so durch die Komplexität und die Absicherung, die immer mitgeliefert wird, ja, das ist so, dann hätte er das und das gemacht. Ach so, hätte das nicht dazu geführt. Nein, dann hätte er das und das gemacht. Dadurch ist man so, wird man so an die Hand genommen, das zu glauben. Das ist unglaublich überzeugend. Das ist eine große Überzeugungskraft in dem Diskurs innerhalb des Hörspiels über diesen Fall, dass ich mich irgendwann zurücklehne und denke, ja, wird schon stimmen, so, ne? Aber es gibt natürlich schon so Stellen, wo man denkt, ja, ist jetzt schwierig, ne? Also sie wechseln die Räume und Justus kann sie immer noch hören, obwohl doch diese Gegensprechanlage woanders ist und so. Aber das merkt man nicht selber. So, da muss man es schon zehnmal hören, glaube ich.
Ja, naja, also da würde ich jetzt nochmal widersprechen, insofern, als dass man ja oft dann irgendwie sowas erzählt bekommt, ja, ja, so ist es jetzt und dann könnte man sich zurücklehnen, aber wenn man dann fragt, Moment mal, du sagst jetzt, das muss so sein, aber das stimmt doch gar nicht. Also ich finde hier schon, dass man auch, man kann sich zurücklehnen, weil tatsächlich auch die Kausalität stimmt. Es gibt so eine Sache, die ist in den Podcasts, die ich gehört habe, nicht problematisiert worden. Es ist ja so, dass Dork, ne, einer von der Bande, hat ein doppeltes Spiel gespielt, weil er auch wieder von Peacock noch zusätzlich instruiert wurde, quasi den Stein zusätzlich noch zu klauen. Also die Bande klaut ihn, aber er klaut ihn nochmal, damit dann irgendwie intern so Querelen entstehen. Und da habe ich nicht verstanden, Felix, die sind ja jetzt alle zu fünft rein und dann waren jetzt die drei Fragezeichen da. Deshalb ist alles anders gekommen, als es sein sollte. Aber die hätten den geklaut und was hätte denn dieser Doc gemacht? Also wem hätte er diesen Stein dann noch geklaut? Also er war ja die ganze Zeit dabei.
Ja, wäre er vielleicht vorgerannt und dann damit abgehauen? Ich weiß es nicht genau, aber es ist tatsächlich, ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Ist anhand des Hörspiels schwierig zu dechiffrieren. Aber es ist ja nicht so gekommen, insofern alles gut.
Das, sie hatten ja Glück, dass die drei Fragezeichen im Haus waren. Und es gibt natürlich so eine Unklarheit, die so wäre, so warum nimmt Peacock, also der Museumsdirektor, die drei Fragezeichen so bereitwillig ins Museum mit, gibt noch eine private Führung, wo er doch weiß, dass dieses Museum ausgeraubt wird. Und da erfährt man eben, dass er mit den Gangstern, die er ja aber auch nicht persönlich kannte, ausgemacht hat, sie sollen erst nach Mitternacht einbrechen und wir sind ja um 21 Uhr da drin. Da muss man aber auch schon Nerven wie Drahtseile haben und auch glauben, dass sich die Gangster, die man nicht kennt, so total an irgendwelche Zeiten halten.
Ja.
Aber theoretisch, er hat ihnen gesagt, brecht erst nach Mitternacht ein. Natürlich kann er dann um 9 Uhr noch Leute reinlassen. Also das ist nicht unlogisch.
Ja.
Es ist nur unvernünftig.
Ja, und am Schluss rettet Justus, der viel Zeit zum Nachdenken hat in seinem Fahrstuhl, rettet wieder die ganze Situation, indem ja, das habe ich erst nicht verstanden, aber es ist ja auch schon logisch, ist gut gemacht, dass der so gedrängt wird, die verlassen dann das Museum, weil sie dann zu Peacock nach Hause wollen, denn es ist klar geworden, der hat das Original zu Hause, weil er den Stein ja ausgetauscht hat, das wurde ja nur eine Glasversion geklaut und dann wird ja noch drauf bestanden, so, ja, können wir vielleicht den Strom wieder anmachen, sonst wirkt das hier so ein bisschen, ne? Und dadurch geht der Fahrstuhl wieder, dadurch kommt ja dann Justus und Morten raus, das ist ja relativ clever, habe ich auch ehrlich gesagt zu lange gebraucht, um es zu verstehen, aber die fahren dann ja hinterher und platzen dann da rein. Wie fandst du dann den Auftritt von Justus? Ich fand es ein bisschen selbstgefällig an manchen Stellen.
Auf jeden Fall. Aber das, was du gerade noch beschrieben hast, finde ich auch total bemerkenswert, dass es vielleicht so vom Plotting, vom Schreiben eine der besten Stellen, die auch im Hörspiel gut rüberkommt. Bob und Peter werden dann quasi entführt. Sie müssen jetzt zu Peacock nach Hause, weil da ist der richtige Stein. Aber sie wollen natürlich, dass Justus wieder Strom bekommt. Und dann ist es so, dass Bob so ein bisschen murmelt, so, naja, wenn jetzt das Licht ausbleibt, dann merken vielleicht externe Wachdienste, dass hier was nicht stimmt, wenn da das Licht aus ist. Und das hört dann so ein bisschen dieser Alpha mit und sagt dann so, ach so, ja, nee, Moment mal, dann machen wir das Licht wieder an. Also, aber Bob hat nicht gesagt, so, warum machen Sie nicht das Licht wieder an? Das wäre ja bescheuert. Und das ist so relativ so casual, dass das genauso funktionieren könnte. Und dann war es auch sehr schlau von Bob. Mhm. Im Gegensatz zu Justus, der dann hinter dem Vorhang plötzlich hervortritt, als sie bei Peacock sind und da diesen Safe öffnen wollen. Und dann kommt dann eben Justus und sagt, ich habe den Cheftimer, wir könnten diesen Safe jetzt öffnen, aber ich präsentiere mal, wie ich diesen Fall gelöst habe, weil ich ja die Informationen über die Gegensprechanlage so gehabt habe und ich habe alles super kombiniert. Und wie du gesagt hast, genau, es ist sehr, sehr selbstgerecht, weil er ja auch die ganze Zeit, ne, er spielt nicht nur keine Rolle in dem Hörspiel, sondern er ist einfach auch gar nicht präsent. Und dann musste man wahrscheinlich zeigen, so, naja, es ist ja drei Fragezeichen, jetzt muss der noch seinen großen Auftritt haben. Und aber die Polizei ist noch nicht da. Also er bringt bringt alle in Gefahr, weil er den Gangstern sagt, ich habe hier die Kombination und niemand ist jetzt unser Backup. Also sie könnten ihn sofort erschießen, 1, 2, 3, wieder Scheinhinrichtung oder echte Hinrichtung und sich schnell den Diamanten schnappen. Und so ein bisschen so ist es ja auch, weil sie fliehen dann die Gangster, weil sie ja plötzlich überführt werden und rammen den wunderschönen Rolls, wie wir es ja am Anfang schon erzählt haben. Das liegt nur daran, weil Justus so cocky sich auch noch mal nach vorne spielen musste.
Ja, und da sag ich jetzt, zahlt da wirklich die Vollkaskoversicherung? Denn Morten hat ja nun mal ein Gipsbein. Ich weiß, es ist nicht so wichtig für die Folge, aber ich denke halt drüber nach. Wenn mir gesagt wird, da hat jemand ein Gipsbein, dann frage ich mich, was ist mit diesem Gipsbein? Ist mir halt wichtig. Naja.
Nee, ich denke, es ist ja auch nicht sein Rolls Royce. Also wir wissen ja, dass Morten nicht ein exzentrischer Millionär ist, der sein geiles Auto da umherfährt, sondern er ist ja auch in einer so eine Art Uber-Fahrer für Rolls. Und man kann sich ja vorstellen, dass da alles abgewälzt wird auf die Angestellten und dementsprechend natürlich auch etwaige Reparaturkosten. Da hast du vollkommen recht, Felix. Das ist der wahre Fall in dieser Geschichte.
Danke. Dann am Schluss das ist eine schöne Entwicklung, weil ich da hing ich halt auch nochmal, ne? Erst beim Gipsbein und dann aber hier. Diese ganzen Polizisten, die dann auftauchen, die haben nur so Halbsätze, die sind alle nicht gelistet unter den Sprechern und klingen auch so relativ obskur, so als hätten sie damit gar nichts zu tun. Es ist so ein bisschen Generic-Bullen. Und dann habe ich da ein bisschen gegoogelt und ich möchte es wirklich mir nicht auf die Fahnen schreiben. Ich sage ganz deutlich, nein, das haben andere super, super Nerds, die viel größere Nerds sind als wir, schon viel früher entdeckt. Es ist so schön. Und zwar ist das von der Seite rockybeach.com, die man eh jedem empfehlen muss, der sie nicht kennt. Eine der ältesten und immer noch besten 3-Fragezeichen-Seiten. Da haben Leute zusammengetragen und weil denen aufgefallen ist, hey, diese Polizisten, die gibt es auch woanders. Wir hören hier mal kurz das, was ich meine. Das sind diese Polizisten, die am Schluss mal kurz in Aktion treten.
Nehmen Sie sie fest! Alle!
Ja, alle!
Im Haus ist noch einer, der darf auch nicht entwischen!
Mist, wir ergeben uns!
Ja. Jetzt klicken wir die Handschellen. Der Stand angeht weg los.
Der Wagen ist ruiniert.
So, wichtig für das, was wir jetzt hier zeigen wollen, ist der Satz, jetzt klicken hier die Handschellen und dann kommt irgendwie bla 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 ins Auto oder so, ne? Diesen Teil meinen wir jetzt. Da ist Usern auf besagter rockybeach.com Seite aufgefallen, hey, kann es sein, dass das deutsche Polizisten sind, die hier im Auslandseinsatz sind? Denn die gleiche Szene und wir meinen nicht jetzt einfach nur das so ähnlich gesprochen, sondern wir meinen genau dieses Soundfile tauchte bereits in der Folge TKGG 29, Hundediebe kennen keine Gnade auf.
Inspektor, legen Sie ihm die Handschellen an. Los doch. Worauf warten Sie?
Mist, Kerl, jetzt klicken hier die Handschellen. Der Stand angeht weg, los.
Oskar, ich hab dich wieder.
Und da wurde hier eben spekuliert, ob es da ein Polizisten-Austauschprogramm mit Kalifornien vielleicht gibt. Denn überhaupt in Kalifornien scheinen sie sehr aktiv gewesen zu sein. Denn auch, wenn man genau hinhört, bei Airwolf Folge 4, der Doppelgänger, klicken die Handschellen.
Es ist in Ordnung, Leute. Mr. Cole Smith Briggs, Sie werden in Baracke 1 erwartet.
Danke.
Und wo sie dann eh schon bei den 3 Fragezeichen waren und es ihnen so gut gefallen hat, klicken auch nochmal die Handschellen in Folge 72, dreckiger Deal.
Jetzt schubsen sie ihn in den Streifenwagen. Also.
Jetzt klicken wir die Handschellen.
Nee.
Wie gesagt, vielen Dank. Wir haben mit der Recherche nichts zu tun gehabt. Wir klauen das hier nur, weil es ist so schön. Also das war mir tatsächlich neu als Laie, dass so ganze Bausteine von solchen Krimi-Erzählungen dann einfach nochmal zweitverwertet werden. Ne? Also wir hatten das schon mit der Achterbahn, mit diesem Achterbahnschrei hatten wir schon ganz oft, wo das dann immer wieder kommt. Ist ja auch irgendwie schön, aber so ganze Dialogfetzen dann toll. Und dann auch nochmal mit diesem poetischen Satz, jetzt klicken hier die Handschellen. Toll.
Das jetzt hier zu erfahren, hier Knowledge Drop. Wahnsinn. Ja. Also vielen Dank, Felix, vielen Dank, rockybeach.com.
Ja, ich habe dazu nichts beizutragen. Es hat mich sehr erinnert an, nur wer es kennt, diesen fantastischen Film The Room, ne? Der schlechteste Film, der je gemacht wurde. Da gibt es ja immer noch so Aufführungen von. Also wenn euch das gar nichts sagt, das ist das Vorbild zu The Disaster Artist, dieser Hollywood-Film. Und da geht es um diesen Film, der so schlecht und minderwertig produziert wurde. Da gibt es so ein Apartment, das regelmäßig besucht wird von den handelnden Figuren. Warum, kapiert man nicht, weil die sind alle sehr rätselhaft, so wie die Handlung an sich. Und da wurden am Set wurde gesagt, so von dem Kameramann, als der drehen sollte, hat er gesagt, hier wohnt gar niemand. Also hier hängen keine Bilder an der Wand, gar nichts. Ne? Das sieht einfach nicht aus wie ein Apartment, wo jemand wohnt. Und dann hat der Regisseur gesagt, hier zu irgendwie einem Praktikanten, hier hast du $50, fahr mal in den Bilderladen unten an der Ecke und kauf mal Bilderrahmen. Und dann kam der zurück und hatte Bilderrahmen in unterschiedlichen Größen und da war so als so eine Kopie ein Löffel abgebildet, ne? Quasi so als Beispiel. Und dann sagt der Kameramann, ja, jetzt brauchen wir aber noch Fotos von den Protagonisten, damit das auch so aussieht, als wären das Familienfotos. Dann sagt der Regisseur, wir haben keine Zeit, kein Geld mehr, mach jetzt die Löffel an die Wand. Und jedes Mal, wenn der Film irgendwo gezeigt wird und du siehst im Hintergrund wieder so ein Bilderrahmen, wo ein Löffel ist, schmeißen die Leute im Kino mitgebrachte Löffel an die Leinwand. Und so ähnlich ist das hier. Also wenn es noch mehr Beispiele gibt, wo die Handschellen klicken bei Europa, also ich glaube, wir sind jetzt vielleicht der Ort neben rockybeach.com, wo man das einfach mal hinschicken kann, weil das ist einfach schön. Das ist jedes Mal wieder eine schöne Sache, wenn es wieder passiert.
Ja, Felix, dann lass doch mal die Handschellen klicken und verhafte noch mal die Sprecher hier.
Ja, die Sprecher. Also es sind ja gar nicht so viele, aber weil wir ihn halt noch nie hatten, kann man mal wirklich erwähnen. Er taucht auch gar nicht so oft auf. Hier der Erzähler Matthias Fuchs.
Als Alpha ihm den Rücken zuwandte, drückte Bob den Sprechenknopf und schob den Keil dazwischen, sodass der Knopf nicht wieder zurückschnellen konnte.
Eine sehr kenntliche Stimme auch, ne? Wirkt sehr verraucht. Genau, der sprach in den Folgen 65 bis 103, also er war praktisch der Nachfolger von Peter Passetti. Mittlerweile sind wir ja schon beim vierten Drei-Fragezeichen-Sprecher, wenn mich nicht alles täuscht, Axel Milberg. Genau, Erzähler Matthias Fuchs, 2002 bereits gestorben. So lange hat er nach diesen Aufnahmen nicht mehr gelebt. Finde ich eigentlich eine sehr schöne Stimme. Also ganz anders als Peter Passetti, aber ich glaube, das kannst du auch nicht irgendwie nachmachen. Das hat ja sowas so Grand Seigneur-mäßiges gehabt. Auch so sehr, ich weiß auch nicht, so betulich. Und das ist schon ein anderer Style, aber ich finde es eigentlich ganz gut.
Ja, ich weiß immer nicht so, wir behandeln ja schon so Hörspiele, die in der Vergangenheit liegen, aber es kommt einem ja gar nicht so lange vor. Und ich muss sagen, dass ich bei Ausnahme der Rose immer total runtergezogen bin, wenn ich immer merke, dass eigentlich alle Leute schon tot sind, die in den 80ern und auch hier in den 90ern selbstverständlich alle schon wieder tot. Naja, ist auch so ein Death Wish, also wenn man irgendwie Erzähler wird von irgendeiner Serie, keine Ahnung, also ob es an der Zeit liegt oder woran, aber ja.
Hast du noch jemanden, der dir aufgefallen ist?
Natürlich, Felix, den großen Verräter aus dieser Bande, der heißt Doc. Ich muss dann erst auch nochmal nachschauen, ob es Doc ist. Wie ist was Doc? So der Schlaue vermeintlich, der Akademiker oder Dog, so der Hund im wahrsten Sinne der Übersetzung. Und es ist tatsächlich der Hund. Und da habe ich das Gefühl, ach, du hast ja eben schon über die StVO gesprochen, also wie es so in Deutschland ist, in der Straßenverkehrsordnung. Und auch hier habe ich so einen ziemlichen deutschen Bezug. Ich finde, er klingt, als wäre er Hanseat. Hören wir doch mal.
Ich auch. Einen Tag früher. Der Plan war, dass ich versuchte, den Stein an mich zu nehmen und die Stimme zu treffen, bevor ihr es tut.
Und Felix, ich habe ja so ein bisschen das Vorurteil, dass wenn man den Dialekt schon hört, den sie nicht abstellen können, dann sind es vielleicht gar nicht die geilsten Sprecher. Und dann frage ich mich, warum sind nicht so geile Sprecher überhaupt auf meiner Lieblingsfolge drauf? Und dann gucke ich mal, wie heißt der Typ? Nico Minninger. Und dann, was hatte ich vorhin gesagt? Wer hat das Hörspiel umgesetzt? André Minninger. Also wurden da wieder gegen die Kompetenzen besetzt und nur auf Nepotismus, Verwandtschaft geguckt, offensichtlich. Nico Minninger mir auch nicht jetzt so groß in Erscheinung getreten. Der hatte dann auch mal seine 5 Minuten und ist jetzt hier so der Hanseat in L.A. Vielen Dank dafür, Europa Casting.
Liebes Krimi-Institut, wenn ihr immer noch eure Bögen da ausfüllt, ja, ihr habt richtig gehört, Nepotismus, das findet ihr nur bei Ausnahme der Rose. Und ja, ich meine das im wörtlichen Sinne, denn ich muss ganz ehrlich sagen, Linus, du bist auf einem verdammt hohen Ross. Wenn ich ein Hörspiellabel hätte, du hast keine Vorstellung, du hast nicht das Fitzelchen einer Vorstellung davon, wie viele Kumpels, Bekannte, Verwandte ich da durchschleifen würde. Ich würde es ganz genauso machen, ganz ehrlich. Also, ist doch klar, oder?
Ja, du hast ja auch so viele Brüder und die heißen ja auch alle Scharlau. Also das würde sich dann auch ziemlich komisch lesen. Also das Love, Interest, Johannes, Friedrich oder wie die alle heißen. Also naja.
Nee, also Minninger, Scharlau, das sind mit die häufigsten deutschen Nachnamen. Das ist direkt nach Müller, Meier, Schmidt, kommt das schon bald. Das kann gut sein, dass das ein Zufall ist jetzt hier mit Minninger.
Naja, aber ich sage ja immer, ich habe selber jetzt bei einem Hörspiel mitgesprochen, bei Jack Turner und fand es so schwer. Ne? Dagegen waren die klickenden Handschellen, das war noch Wagner-Festspiele. Ich bin runter von meinem hohen Ross, Felix. Dass Europa mich nicht genommen hat, mittlerweile habe ich selber rausgefunden. Und wenn wir dann wieder Sommerpause haben, dann bespreche ich auch mal meine Folge, wenn du nicht dabei bist. Also Jack Turner,
sehr gut.
Pirate Bay. Also das wird geil. Also, naja.
Geht's da um gebrannte CDs oder?
Ach Felix, lass uns das doch mal machen. Dann würden wir so lachen, wenn wir dauernd meine Sachen auseinandernehmen müssten. Obwohl, da hätte ich dann, da würde ich dann so tun, als fände ich es so scheiße, wie es ist, aber er hätte dann Tränen in den Augen.
Naja. Ein Sprecher, einfach nur der Vollständigkeit halber, wir haben ihn ja auch schon gehört. Museumsdirektor Peacock, gesprochen von Helmut Ahner, auch längst tot. Tut mir leid, Linus, dir das sagen zu müssen. Habe ich ganz stark im Ohr. Ich habe jetzt erst gelesen, ich habe vielleicht auch nicht so drauf geachtet, er hat bei einigen Drei-Fragezeichen-Folgen mitgespielt, aber mir ist tatsächlich eine vor allem im Kopf geblieben, wahrscheinlich, weil ich sie so oft gehört habe, beim Roten Piraten spricht er mit. Und ganz, ganz viel bei Larry Brand zum Beispiel. Ne? Also er hat eine Menge gemacht für Europa, war sehr umtriebig und eine tolle Stimme, weil sie auch so off ist. Sie ist so, sie hat so einen Realismus drin, weil sie so ein bisschen komisch ist. Sie ist nicht so sprechermäßig und dadurch total authentisch. Also dieses Zerzauselte, so ein bisschen Zerstreute, das hat er in vielen Figuren, die ich kenne von ihm, die er gesprochen hat. Das kommt super rüber, finde ich.
Ja, finde ich auch. Es macht es sehr realistisch. Es hat nicht so ein Timbre, es hat gar nicht so ein Volumen. Es ist irgendwie sehr nah dadurch dran. Also ich kenne ihn von Larry Brand natürlich. Da hatten wir ja auch letztens Marotsch, der Vampirkiller. Aber Helmut Ahner spricht zum Beispiel bei der Jenseitskutsche von Diablos mit. Irgendwann, wenn der Podcast in die nächsten Jahrzehnte geht, kommt die bestimmt auch nochmal dran. Da kommt nochmal Helmut Ahner zu Ehren. Na, die ganzen Toten, wir haben diesen Friedhofspodcast, ich weiß auch nicht warum. Ja, Felix, wie ist denn jetzt unser Fazit? Ich hatte ja letztens kritisiert, wir haben den kleinen Hobbit besprochen und das war halt wirklich eine wahnsinnig tolle Folge. Du hast es ja eben gesagt, das Krimi-Institut. Ich nehme an, das ist deine schwere Zunge vom Bier. Du meinst wahrscheinlich das Grimme-Institut. Da, ich habe schon gehört, dass es da irgendwie Ausschläge gibt, aber ich will nicht zu viel verraten. Wo wollte ich noch drauf hinaus?
Du wolltest ein Fazit haben.
Genau, und da hatte ich das Gefühl, beim Hobbit haben wir irgendwie so das Fazit verpasst. Ja, ja. Weil wir ja auch dann, es gibt ja auch so Sachen wie hier die fünf Freunde essen glutenfrei. Da war ja, der ganze Podcast ist ein Fazit, wie scheiße es ist. Und bei dem Hobbit haben wir ja so ganz viele interessante Aspekte aufgemacht, gute, schlechte. Und da hätte ich mir noch so ein Fazit gewünscht. Und deshalb möchte ich auch aus dieser Folge jetzt nicht rausgehen, ohne dass wir nochmal sagen, wie ist es? Ne? Für alle, die jetzt zu faul sind, das sich nochmal anzuhören, wie würdest du es bewerten? Eine der beliebtesten Folgen überhaupt, Andreas Fröhlichs Lieblingsfolge. Oliver Rohrbeck hat sich schon umstimmen lassen. Jens Wawelczek hat sie noch nie gehört. Angela Merkel. Ja, was ist dein Fazit?
Ja, mein Fazit, wirklich unglaublich bemüht, unglaublicher Erzählwille, wird auch größtenteils eingelöst, hat ein gutes Timing und natürlich auch eine unglaubliche Dichte. Das ist halt genau, das Ding ist, es ist deshalb, glaube ich, so beliebt, weil es ist genau das, was man den schlechten Folgen als Mangel vorwirft. All das ist hier drin, es ist vielleicht sogar überambitioniert. Man hat auch fast das Gefühl, man könnte zwei Teiler machen oder das hätte noch länger sein können, die Geschichte. Aber es funktioniert total gut und es ist, wenn du nicht Schlüsselfolge sagen willst, es ist eine Game-Changer-Folge, weil der Grund, das Ding ist, in so einem verhältnismäßig hohen Folgenzahlenbereich noch so eine Folge zu haben, hat mir damals, der ja halt schon länger dabei war, das Gefühl gegeben, es lohnt sich noch auf solche Folgen zu warten. Ja. Wenn diese Folgen nicht gekommen wären, ich sag mal das brennende Schwert, vielleicht noch ein paar andere, dann wäre ich schon längst raus. Dann würde ich mir da auch die neuen Sachen nicht mehr anhören. So. Aber weil hin und wieder nicht so häufig meiner Ansicht nach, aber das kann ja jeder für sich entscheiden, noch Folgen kommen, wo man denkt so, ach krass, das war jetzt doch irgendwie geil oder irgendwie mal was Neues oder irgendwie anders, macht die Serie auch noch Spaß. So, das ist meine Meinung. Deswegen ist mir die so wichtig. Und ich finde, sie hat das jetzt auch sozusagen unter der Lupe gehalten, ne? Dieses Versprechen. Weil so wahnsinnig oft habe ich die jetzt auch nicht gehört in den letzten Jahren.
Mir geht es auch ähnlich. Ich möchte jetzt gar nicht da irgendwie noch so dran rummäkeln. Also als ich sie dann zum ersten Mal wieder hörte, dachte ich auch so, jetzt kann ich die ganze Zeit hier bei Felix der Folge nachweisen, dass dieses und jenes nicht stimmt. Und es hat sich gar nicht bewahrheitet. Es funktioniert irgendwie diese relativ komplexe Geschichte. Und einfach dieser Stilwille ist toll. Das griechische Drama, die griechische Tragödie, Einheit von Ort, Zeit und Handlung ist so auffällig und funktioniert so gut und ist aber auch so besonders, dass eben nicht so ein bisschen Leerzeit noch miterzählt wird und ach, naja, jetzt müssen sie noch mal ins Bett und jetzt sind sie doch wieder da und um Mitternacht geht dann irgendwie irgendwas auf und so, sondern es ist ganz klar. Also diese Klarheit ist irgendwie schön und dass es dann auch sehr gut komprimiert wird da in der Hörspielversion. Also wer nur die Klassiker irgendwie kennt und einfach bei dem Podcast dabei ist wegen Felix Geschichten und seinem Leben.
Sei gegrüßt.
Und sagt, seid gegrüßt und hört euch tatsächlich mal diese Folge an. Das ist etwas, wo dann auch jenseits der ersten 36 Folgen, 3 Fragezeichen, noch eine Faszination auch zu spüren ist im Nachhinein, ohne dass man sich jetzt total verbiegen muss. Und freue mich, dass ich das jetzt, also dass wir die drangenommen haben. Wir müssen ja immer dem Bobcast voraus sein. Der Bobcast geht ja jetzt durch sehr schwere Jahre. 7 dunkle Jahre musst du überstehen, heißt es ja, glaube ich, in dem Schlager. Und bis die bei 86 sind, da haben natürlich alle das hier schon gehört. Grüße.
Bleibt mir noch zu sagen, es kommt das versprochene Quiz, aber danach kommt noch was. Das ist so geil. Die Folge ist ja eh schon so ewig lang, glaube ich. Ne? Aber wir ballern noch mal richtig Content raus. Deswegen, wenn ihr das Quiz scheiße findet, dann bleibt trotzdem dran oder spult vor. Denn danach kommt wirklich auch noch mal was ziemlich Witziges. Aber dazu gleich mehr. Linus, ich sag's ehrlich, ich habe ein bisschen Angst, weil ich habe mir hier noch so ein Quiz rausgewirkt. Jetzt habe ich erfahren, du hast 5 Podcasts zu dem Thema gehört. Ich habe ein bisschen Schiss, dass du es einfach weißt, weil du jetzt so nach rechts und links geschaut hast, dass du alles mitgekriegt hast. Aber die Frage ist dennoch schön. Deswegen stelle ich sie erst recht. Und zwar, halte ich fest. Mit dem Ende der Folge kommt Peacock, der Direktor des Stedman Museums, ins Gefängnis. Logisch. Doch gute Nachricht. In der Folge Schrecken aus dem Moor, Nummer 126, sind wir wieder im Stedman Museum und erleben Peacocks Nachfolger. Wie heißt der neue Direktor des Stedman Museums? A. Dr. Tyler Adams, B. Dr. Landon Donovan, C. Dr. Timothy Chandler oder D. Dr. Clint Dempsey. Da möchte ich dich jetzt mal direkt fragen, diese Namen, du hast ja, glaube ich, mitgeschrieben. Ist dir was aufgefallen an diesen Namen? Weil den Tipp kann ich dir doch geben.
Chandler, Friends vielleicht? Nee.
Du meinst Chandler Bing? Nein, ich helfe dir. Ja. Also gut, den einen hättest du wissen können, der spielt bei Frankfurt. Ja. Das sind alles.
Ach so.
Das sind alles Originalnamen von aktiven oder ehemaligen amerikanischen, also US- Fußball-Nationalspielern.
Ah. Und da, der eine heißt so und du hast die anderen dann so drumherum gebaut. Ah, Felix,
genial,
also wirklich?
Was?
Also, warum das Krimi-Institut noch nicht auf dich zugekommen ist? Also, auch persönlich.
Ja. Also Landon Donovan ist schon länger her zum Beispiel. Tyler Adams ist, glaube ich, aktuell. Ich bin jetzt auch nicht ganz drin, aber vielleicht interessiere ich mich mehr dafür. Ich kannte die 4 Namen. Ich lese mal vor. Dr. Tyler Adams, Dr. Landon Donovan, Dr. Timothy Chandler, Dr. Clint Dempsey. Timothy Chandler, wer den Namen schon mal gehört hat, spielt bei Frankfurt und war früher tatsächlich US-Nationalspieler. Ein Doktor haben die aber in echt nicht, glaube ich. So, für wen entscheidest du dich?
Ja, also ich möchte erst noch mal sagen, dass du vielleicht die meine Recherche etwas überschätzt an dieser Stelle. Also so weit gingen die anderen Podcasts nicht. Aber weil ich ja gesagt habe, ich habe diese anderen Podcasts gehört und ich weiß ja auch selber, man freut sich immer, wenn der Name genannt wird. Ich sag jetzt noch mal, welche anderen Podcasts ich gehört habe. Unter Anführungsstrichen der spezial gelagerte Sonderpodcast, kennt man ja vielleicht sogar ein bisschen, den Beachcast. Die 2 und das E ist wie eine 3 geschrieben und etwas obszöner, Recherchen und Archiv. Mhm. Also Archiv wie Arsch geschrieben.
Ja, bezieht sich wahrscheinlich auf diese Folge, wo mutmaßlich das erste Mal Arsch gesagt wird bei den 3 Fragezeichen. Aber ja, lenk mich ab jetzt.
Ja, aber schade, dass diese Leute mich nicht vorbereitet haben auf Felix' Frage. Ich würde an der Stelle dann, ich weiß es nicht, ne? keine Ahnung. Ich würde dann dem Lokalpatriotismus vielleicht vorangeben und Chandler nehmen. Ist mir eben schon aufgefallen wegen Chandler Bing, aber wenn du dann natürlich auch sagst, so stimmt, Timothy Chandler, nee, wie heißt er bei uns, bei Eintracht Frankfurt. Aber wie gesagt, also ich 25% Chance mehr kann ich dir nicht anbieten, Felix, trotz aller Kompetenz hier.
Und damit möchte ich dir sagen, auch um dir ein gutes Gefühl zu geben, du hast recht.
Ja! Ich hab's gewusst, wollte ja, ich hab's alles
ja,
gewusst.
Ja, ja, genau. Man könnte natürlich auch rückschließen, sonst wäre es mir nicht aufgefallen als gute Quizfrage. Aber Landon Donovan hätte ich tatsächlich noch gewusst. Tyler Adams kennt man auch. Clint Dempsey, den hätte ich jetzt nicht im Fußball verortet, aber ist egal. Ich gratuliere dir sehr herzlich. Ach, er sieht so glücklich aus. Und wenn ihr euch wundert, warum noch nicht jetzt im Hintergrund die geile, normale, schöne Musik kommt, die ich irgendwann mal in der depressiven Phase irgendwo reingeklimpert habe. Nein.
Komponiert. Oder was war nochmal unser Lied?
Genau. Wir haben hier was Neues und zwar in der letzten Folge hatte ich ihn, glaube ich, schon erwähnt, den Edelhörer Elmar, mit dem ich auch privat verbandelt bin. Der hat mir was geschickt über WhatsApp, das will ich euch allen nicht vorenthalten, denn wir haben hier ja schon, wir sind eigentlich der führende Podcast in dem Bereich KI, ne? Wir haben es auch beim letzten Mal schon thematisiert, KI ist einfach das bestimmte Thema, da kommen wir hier auch nicht dran vorbei, wir hatten drüber gesprochen im Zusammenhang mit Stimmen nachbilden, bei Pumuckl, bla bla bla, aber die Technik, während wir noch labern, geht schon längst weiter. Man kann ganze Songs komponieren lassen, inklusive Produktion, Instrumente, Gesang, Text. Kannst du alles machen, nur mit einer reinen Texteingabe. Und Edelhörer Elmar hat uns von der KI einen neuen Song machen lassen, sag ich mal. Und der ist so interessant, dass wir ihn gerne mal zeigen wollen. Schreibt es uns in die Kommis, soll das vielleicht der neue Song werden? Was hat dir vielleicht schon mal vorab am besten gefallen bei diesem Lied?
Dass mein Name dann in diesem Echo nochmal kommt. Also das fand ich schön.
Ja, überhaupt interessant. Bei mir wird, glaube ich, gesagt, ich bin aus Köln. Bei dir wird nicht gesagt, wo du herkommst. Und auch sehr interessant, die KI ist total genial, dass sie das hinkriegt mit so einer künstlichen Stimme und alles. Aber bestimmte Wörter kann sie nicht aussprechen. Zum Beispiel Charaktere heißt hier Charakter oder so ähnlich. Aber auch für Fans von Killers ist was dabei. Wir hören den Song jetzt mal. Ihr könnt uns schreiben, wollt ihr den haben in Zukunft oder bleiben wir doch bei der alten Melodie. Wir sagen schon mal Tschüss, oder?
Tschüss. Ja, oder soll ich noch einen Hinweis geben auf die nächste Folge, was wir durchnehmen?
Ja, mach doch mal.
Genau, und da gebe ich mal folgenden Hinweis. Es ist unmöglich, von Ausnahme der Rose nicht gefesselt zu sein.
Aha. Ja, dann gleich klicken bei Linus die Handstellen. Aber jetzt erstmal unser neuer KI-Song. Ich freue mich total drauf. Es ist spooky und genial zugleich. Wir sagen Tschüss, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis in 2 Wochen.
Tschüss, ich will nie wieder nüchtern aufnehmen, Felix.
Ich hab einen Podcast über Hörspiele machen mit Felix Schalau aus Köln und Linus Volkmann. Wir labern viel über Geschichten und Klang, rocken die Mikros, geben alles jetzt gleich. Ausnahme der Rose, der Podcast mit Headsets. Das Spiel und Musik, wir geben euch den Schmerz. Ausnahme der Rose, wir nehmen euch mit. Auf eine Reise, ihr werdet verzaubert, es ist lässig. Oh yeah. Wir reden über Klassiker und Geheimtipps, diskutieren über Schaden.